Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern. Und moin Lutz.
Moin Lukas und moin natürlich auch an alle Zuhörenden da draußen.
Tobi lässt sich entschuldigen, ist am Kränkeln. Das, was ich am Freitag hatte, das hat er jetzt. So ein bisschen Magen-Darm-Probleme, wo wir uns nicht gesehen haben. Es geht gerade rum, wie der Plumpsack scheinbar. Aber ja, deswegen gute Besserung an dieser Stelle und danke, dass du einspringst, damit wir diese Folge noch aufnehmen können. Die allerwichtigste Frage zuallererst: Wie ist dein Internet so im Hotel?
Also ich hatte bisher noch keine Probleme. Ich hatte noch keinen Ausfall bei irgendwelchen
Splatoon. Okay.
Ja, gut. Ich habe versucht, irgendwie kryptisch dran vorbeizukommen, aber ja, bei Splatoon hauptsächlich. Ich hatte doch tatsächlich mal einen, aber das lag daran, dass das Internet hier sich alle 24 Stunden neu mit einem Passwort verbinden will. Und ich bin eingecheckt vor dem Feierabend. Nee, umgekehrt, später als der Feierabend, als der Standardfeierabend, und hatte dann an dem Tag angefangen zu zocken und habe nicht dran gedacht, dass die 24 Stunden ja rum sind. Und dann hat es mich einmal rausgekickt.
Na gut, okay. Dann machen wir mal das Passwort.
Ja, das sollte diesmal definitiv nicht passieren, weil ich habe es gerade als ich halt wiedergekommen bin, eingegeben. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, die 24 Stunden werden wir nicht erreichen.
Boah, okay, das ist schon eine harte Grenze, die du mir jetzt hier setzt, aber okay. Ja gut, dann wird das halt kein 24-Stunden-Podcast. Eigentlich hatte ich das auf die Liste gesetzt mit zwei Spielen. Nee, alles gut. Okay, dann aber trotzdem nochmal ein Ruf an den Geist der Maschine, dass das alles klappt. Und bevor wir heute zu den beiden Spielen kommen, wir sprechen heute nämlich über das über zwei Auswärtsspiele, über das der Männer gegen den FC Saarbrücken und das der Frauen gegen FC Bayern München. Zuallererst nochmal der Aufruf: Dieses Wochenende wird ein sehr wichtiges für den SV Meppen, also für beide Teams, so für die Männer, die am Freitag gegen Wien Wiesbaden spielen. Da geht es jetzt halt darum, die Saison ist dieses Jahr ja wirklich nicht mehr lang für die Männer. Es sind ja noch drei Spiele, wenn ich das richtig erinnere, wie in Wiesbaden, Rot-Weiß Essen und so ein kleines Spiel gegen Osnabrück noch am Ende. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Gegner ist. So. Und für die Frauen geht es am Sonntag dann direkt weiter und da geht es zum Weser-Ems-Derby. Oder Weser-Ems-Duell, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, Weser-Ems-Derby, glaube ich, gegen Werder Bremen, auch ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, um den Abstieg, wie auch immer man das nennt, um den Klassenerhaltskampf. Deswegen, also die Männer wollen quasi die Niederlagenserie, haben sie gestoppt jetzt gegen Saarbrücken, jetzt wollen sie aber auch die Sieglos-Serie stoppen und da ist Support von den Rängen, von allen Rängen sehr, sehr wichtig und bei den Frauen genauso, jetzt in dem 6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt, wäre ein Heimsieg sozusagen der Weg in einen etwas ruhigeren Winter. Da geht die Saison ja noch etwas länger, da endet sie erst Mitte Dezember, wenn ich das richtig erinnere, oder Anfang Dezember. Aber ja, bei den Männern kommt ja noch diese dämliche WM dazwischen. Von daher wird es jetzt wichtig sein, ins Stadion zu gehen, die Mannschaft zu unterstützen oder beide Teams zu unterstützen und ja, dass wir dann hoffen, mit zwei Siegen schon mal ein feines Wochenende zu haben.
Genau, die Männer mit einem schönen Flutlichtspiel und mit einer respektablen Leistung im Rücken, sage ich mal, Auswärtsleistung, wird auf jeden Fall ein gutes Spiel, bin ich von überzeugt. Und bei den Mädels, das hatten wir ja letzte Woche oder letzte Folge schon mal erwähnt, ein absolut wichtiges Spiel gegen Bremen. Bei dem man sich, Vorentscheidung ist vielleicht ein bisschen viel, aber bei dem man einen direkten Konkurrenten schon mal ganz schön distanzieren kann. Ich meine, man hat jetzt 4 Punkte auf Bremen.
Stimmt, Bremen ist Vorletzter, ja.
Bremen ist Vorletzter, genau. Noch sieglos auch. Mit 2 Unentschieden. Die könnte man mit einem Sieg, wie gesagt, schon ordentlich distanzieren und vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in dem Bereich schaffen. Also, da auf jeden Fall, ich meine, an einem Sonntag sollte ja jeder Zeit haben, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall auch nochmal der dringende Aufruf, auch an die vielleicht normalerweise nur die Männer gucken, vielleicht sich auch noch mal einen Ruck zu geben. Ich meine, gegen Werder Bremen sollte jeder da sein.
Genau, genau. Bin auch mal gespannt, wie viele Bremer da sein werden. Gut, aber kommen wir am besten mal direkt jetzt zum Spiel. Also ich schätze mal, auf das Thema kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts nochmal drauf.
Ja, das kann man nicht oft genug erwähnen.
So sieht aus. Gut, aber was man auch nicht erwähnen kann, ist, dass wir ehrlich gesagt, oder nicht genug erwähnen kann, ist, dass wir in Saarbrücken eigentlich ein ganz gutes Spiel hingelegt haben und es direkt mal mit einer Überraschung losging so ein bisschen. Also David Vogt zum ersten Mal in der Startelf. Wir letzte Woche noch zu dritt so ein bisschen über die Entscheidung gesprochen, Spieler einzukaufen, die einen quasi nicht weiterbringen, die man dann nicht spielen lässt sozusagen, so ein bisschen provokant, jetzt mal so ausgedrückt.
Da ist Stefan Krämer direkt dem Vorschlag in die Bresche gesprungen und hat gesagt, ja komm hier, den Vogt, den brauchen wir unbedingt. Und ich sag mal,
ja, hat er gezeigt, dass wir es brauchen.
David Vogt ist dem Trainer auch beigesprungen und hat gezeigt, den brauchen wir. Ich meine, wir haben ja auch vehement Pio gefordert als klare 10. Ja. Jetzt hat er wirklich eine klare 10 gebracht. Gut, es war nicht Pio, sondern David Vogt. Ja. Aber der hat seine Aufgabe mit Bravour gelöst. Ich meine, Startelf-Einsatz, deutlich längster Einsatz auch, den er hatte. Er hat ja vorher immer nur ein paar Minuten mal gekriegt. Ich glaube, zweimal, glaube ich.
Ja, irgendwie 13 Minuten war es, glaube ich. Das kann auch sein, dass es Lukas Masak gewesen ist. Aber einer von den beiden irgendwie 13 Minuten und wirklich kurze Einsätze nur, ja,
das stimmt. Ich habe irgendwie 23 Minuten in zwei Einsätzen, meine ich, gelesen zu haben. Ja, aber kann auch 13 Minuten oder längster Einsatz 13 Minuten, egal. Auf jeden Fall hat er das erste Mal eine ordentliche Spielzeit bekommen und ja, mit Bravour. Also er hat sich auf jeden Fall für weitere Einsätze mehr als empfohlen.
Ja,
wenn wir da schon vorgreifen, würde mich auch sehr wundern, wenn er gegen wen nicht direkt wieder spielen würde.
Würde mich auch wundern, ja. Vielleicht, man muss Stefan Krämer vielleicht mal vielleicht in Schutz nehmen. Vielleicht hat er direkt gehört, wir haben eine 10 gefordert, hat er gesagt, stimmt, gute Idee, so vor dem Podcast ausgemacht, ist ja bestimmt großer Fan und treuer Hörer. Also vor dem Podcast ausgemacht, hat dann geguckt und dann, als wir sozusagen nach Pio geschrien haben, dann hat er schon abgeschaltet, ärgerlicherweise, aber gut. Ist ja auch egal, es hat ja gut funktioniert. Vogt kam rein für Pepic und Balmat durfte auch wieder zurück für Hämlein, also Balmat jetzt aber nicht als Rechtsverteidiger, sondern doch schon deutlicher als rechtes Mittelfeld. Also er war natürlich auch öfter mal in der Defensive gefordert, aber Rechtsverteidiger war er definitiv nicht. Also das muss man so wirklich sagen. Genauso wie Risch auf der linken Seite auch nicht. Wir haben nämlich eher so ein Spielsystem gespielt. Ich weiß nicht, ob wir das diese Saison schon häufiger gespielt haben, in dieser klar strukturierten Form. Also mit Dreierkette haben wir gespielt. Das ist jetzt nicht unbedingt neu, aber 3-2-3-2 haben wir gespielt. Also mit wirklich klar definierten Rollen. Dreierkette, zwei Sechsern, keine extrem offenen Außen, sondern wirklich rechtes Mittelfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn ich jetzt sozusagen, wer Anstoß oder Bundesliga-Manager kennt, wenn man die Position so ein bisschen verschiebt, dann ist es wirklich von Rechtsverteidiger, rechtes Mittelfeld oder rechts Außen. Und das war wirklich eher klar rechtes Mittelfeld oder linkes dann halt in dem Fall, dem Flügel. Und mit zwei klaren Stürmern.
Das war relativ eindeutig, dass man quasi eine Dreierkette gespielt hat, die bei Bedarf zur Fünferkette werden konnte mit den, ich sag mal, nominellen Außenverteidigern, die aber ja, wie du schon sagst, relativ klar im Mittelfeld gespielt haben diesmal. Ja. Man muss auch sagen, war selten richtig notwendig, weil Saarbrücken es zumindest entweder nicht gewollt oder ich würde sagen eher nicht geschafft hat, richtig Druck auszuüben, was daraus resultiert hat, dass wir wirklich selten mit der Fünferkette oder in die Fünferkette
sind. Also Fünferkette sind wir wirklich nie gefallen, das stimmt.
Nee, genau. Also aber ich glaube, die Option war da oder die Option sollte da sein, sagen wir mal so. Aber wir mussten es halt nicht ziehen. Wir konnten eigentlich relativ durchgehend mit der Dreierkette oder mit dem Fünfer-Mittelfeld, sagen wir mal,
agieren. Ja, genau. Sonst spielen wir auch wohl 3-5-2. Das ist ja auch sowas, was man auch immer liest, ist dieses Spielsystem ja theoretisch auch. Aber doch wirklich deutlich strukturierter im Mittelfeld und nicht so ganz chaotisch, wo keiner so richtig weiß, wie. Und gerade ein David Vogt, den man auch wirklich
angemerkt hat, dass er, der ist ja noch sehr jung, er ist 21 Jahre alt, aber halt schon Kapitän gewesen bei Germania Halberstadt. Und das hat man ihm angemerkt. Wie gesagt, das ist immer am Fernseher schwer zu sehen und eigentlich auch im Stadion. Aber im Stadion kannst du noch mehr gestikulieren sehen und wahrscheinlich auch sehen, wenn die Jungs miteinander sprechen. Aber am Fernseher sah das trotzdem auch in den paar Einstellungen, die ich gesehen habe, so aus, dass er wirklich sehr kommuniziert, dann auch zu den Leuten hingeht, sich mit denen dann sofort austauscht. Also hat seine Rolle, ja, als jetzt nicht, dass er bei uns jetzt sofort zum Kapitän oder sowas aufsteigt, das natürlich nicht, aber man hat schon gemerkt, er ist das gewohnt, halt auch ja Anweisungen zu geben und hat sich dann auch mit den Jungs ausgetauscht und so. Und das ist, glaube ich, auch was gut funktioniert, weil gerade auf der 10 haben wir ja normalerweise unseren Kapitän. Und er, der dann da halt auch ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt, gleich im ersten Startelf-Einsatz, echt überragend, hat mir wirklich gut gefallen. Also von David Vogt, da kann man wirklich ins Schwärmen geraten, so wie der gespielt hat. Schade, dass er sich in seiner einen Situation nicht mit einem Tor belohnt hat oder dass Batz etwas dagegen hatte, sagen wir es lieber so. Weil er hat eigentlich alles richtig gemacht. Er hat alles richtig gemacht. Das ist auch.
Ja, sagst du? Ja, ich wollte nur noch mal zustimmen. Man hat deutlich gesehen, also ob er jetzt das Spiel gelenkt hat, auf jeden Fall hat er eben deutlich Struktur gegeben. Das, was uns ein bisschen gefehlt hat in den letzten Spielen, das hat er dem Spiel auf jeden Fall gegeben. Und ich glaube auch, vielleicht lag das an seiner Art, aber er hat auch seine Mitspieler dazu ja getrieben, ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber dazu gepusht, veranlasst, auch mit zu kommunizieren mehr. Also ich meine, man hat zumindest auch einen Olo Käuper, finde ich, deutlich mehr Anweisungen geben sehen als in den Spielen zuvor. Also ja, es war deutlich mehr Kommunikation im Spiel scheinbar und wie gesagt halt auch Struktur, die das wahrscheinlich ein bisschen begünstigt hat.
Ja, Ole Käuper hat wirklich auch davon profitiert natürlich. Er ist klarer Sechser, Achter so um den Dreh. Aber wenn er sich dann halt auch noch um das Zentrum offensiv kümmern muss, dann sieht das halt in vielen Spielen natürlich sehr ja schlecht aus, sag jetzt mal. Deswegen hat er auch viel Schelte gekriegt, hat heute auf jeden Fall, würde ich fast sagen, eins seiner besten Spiele gemacht diese Saison. Auch defensiv sehr stark, hat sich sehr oft auch in die Abwehrreihe zurückfallen lassen. Hat da... In der ersten Halbzeit ist es mir sehr häufig aufgefallen, dass er schon 3, 4, 5 Kopfbälle so aus dem Zentrum immer schön weit rausgeköpft hat, bevor es gefährlich wurde. Also wirklich Käuper, der auch Lenker und Denker so ein bisschen im defensiven Zentrum, hat davon sehr profitiert von einer klaren 10. Der hat ja auch einfach in der letzten Hinrunde davon profitiert, dass Luka Tankulic auf dem Platz war. Und das ist ja halt was jetzt hier jetzt immer wieder probiert wird. Mal musste er selber diese Rolle einnehmen, mal musste es ja, Pepic und Blacher haben wir ja auch schon in den letzten Podcasts immer wieder gesagt. Aber jetzt mit David Vogt und auch mit Pio hat das ja auch immer, oder hat es besser funktioniert. Immer ist ja schwer zu sagen, weil er ja nicht so viel gespielt hat. Aber jetzt mit Vogt und also mit einer klaren 10 einfach, die auch noch ein sehr gutes Spiel macht, funktioniert unser Spiel einfach besser. Und das hat dieses Spiel wirklich gezeigt. Auch der Beginn, wir sind ja auch wirklich super offensiv angegangen, ist vielleicht auch so ein Ding, was hilft sozusagen, wenn du von Beginn an durch starke Offensivaktionen, die jetzt noch zwar nicht geklappt haben, aber die geben dir dann halt Selbstvertrauen zurück. Du hast ja die letzten Wochen immer sehr viel Selbstvertrauen eingebüßt durch, ja, durch negative Ergebnisse, durch frühe Gegentore, genau, durch schlechtes Spiel auch natürlich. Je länger das Spiel gedauert hat, viel mehr Unsicherheiten kamen rein und so. Und du hast jetzt direkt Beginn Druck gemacht oder hast sofort Räume gefunden und genutzt, die der Gegner dir geöffnet hat. Gleich in der 50. Sekunde war, oder nach 50 Sekunden, da hat Risch ja diese Riesenchance gehabt und nach super Vorlage von Abifade. Auf Abifade müssen wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Das war noch die erste und wahrscheinlich einzig richtig gute Aktion von Abifade in dem Spiel. Wirklich schöne Vorarbeit, Risch super in den Lauf geschickt, aber Batz hat da auch gut gehalten. Also zweimal musste Batz richtig hart eingreifen sozusagen. Nach 13 Minuten, da war der Lattenknaller von uns schon. Und ja, dann.
Ja, nach 50 Sekunden. Das waren die guten. Die Aktion war, ich sag mal, sieht so ein bisschen so aus. Im ersten Moment habe ich auch gesagt, die muss er doch machen. Aber dazu war der Finke vielleicht ein bisschen zu spitz und Batz dann halt auch zu stark, leider, als dass man sagen muss, das war jetzt ein Fehler von Risch, dass er den nicht gemacht hat. Klar, den kann man natürlich machen und sollte man auch machen. Aber ich würde es ihm jetzt in dem Sinne noch nicht ankreiden, dass er den nicht gemacht hat. Auch wenn es natürlich unserem Spiel wahrscheinlich noch mal richtig, richtig gut getan hätte. Ja. Aber gut, die Dinger fallen halt aktuell leider gerade nicht. Aber trotzdem, der Angriff war richtig stark. Also
auch Poirier sei dazu gesagt, hat ein bisschen Glück gehabt, aber hat sich auf rechts gegen zwei Leute durchgesetzt, hat dann den Ball, ja, glaube ich, dann direkt auch auf Abifade weiter verteilt oder ist weitergegangen dann auf ihn und Abifade spielt dann den Pass. Wirklich guter Angriff, genauso wie auch die 13. Minute, die ich gerade angesprochen habe. Da war es jetzt auf der linken Seite, da hat Vogt sich auf links durchgetankt gegen zwei Leute oder hat einen aussteigen lassen und ist dann allein dort zugelaufen und vollkommen richtig, dass er nicht in die Mitte legt, das sage ich jetzt auf jeden Fall, auch wenn er den Ball nicht gemacht hat, aber ja, er ging halt an die Unterkante der Latte, das kann halt mal passieren, aber wir fordern immer wieder, Jungs, schießt aufs Tor und wenn man aus einer sehr, sehr aussichtsreichen Position dann nochmal querlegt, dann ist das halt, dann hörst du dann im Endeffekt wieder, ja, die Jungs schießen wieder nicht aufs Tor, ist doch logisch, dass wir keine Tore machen.
Ja, ganz genau, wir haben in letzter Zeit oft genug gesehen, was passiert, wenn man dann nochmal querlegt, immer mal wieder gesagt, ja, zieh doch einfach mal ab. Genau. Da war die Chance da, ich meine, er hat das freie Feld, die freie Schussbahn gehabt, hat ihn auch perfekt, also der hätte genau unter die Latte gepasst, ja, wenn Batz nicht mit den Fingerspitzen den noch, ich weiß nicht, wie viele Millimeter abgelenkt hätte, aber genau so viel, dass er halt nicht ins Tor prallt. Sehr, sehr schade. Also
laut dieser komischen Spielstatistik von Meppen ist es ja, haben wir nur einmal aufs Tor geschossen, aber jetzt haben wir es schon festgestellt, nach 13 Minuten war Batz schon zweimal entscheidend dran. Also es ist alles wieder.
Das ja, richtig. Komisch. Also die Statistiken würden mich echt mal interessieren, wo der SV die herzaubert. Und ich meine, ich weiß auch nicht, ich meine, ja, mal letztes Mal hattest du ja mitgezählt bei den Torschüssen. Das war ja auch, ja. Also ich weiß nicht.
Das war gegen Aue, ne? Das war gegen Aue, wo SV Meppen irgendwie gepostet hat, irgendwie Torschüsse. 8 oder so und Schüsse aufs Tor 3 oder sowas und ich kam irgendwie auf 16 und 11, genau, genau. 11 oder so. Also war schon ziemlich gut.
Richtig, richtig. Und ich meine, das ist diesmal vielleicht nicht ganz so krass, aber trotzdem, nee. Ich meine, allein schon durch diese beiden Großtaten von Batz war schon nachweisbar falsch, dass die nicht passen können. Also irgendwie paradox. Ich meine, ich würde es ja noch so ein bisschen, ne, wäre zwar auch nicht geil, aber ich könnte es noch so ein bisschen verstehen, wenn man, ich sag mal, positive Quellen sagt, ja komm, wir brauchen ein bisschen, was kann man da noch als Chance schätzen? Ja Gott, ist ein Torschuss. So nach dem Motto, dass man sagt, ja komm, ein bisschen Mut macht, Statistiken. Man kann Statistiken ja immer ein bisschen auslegen, ist ja völlig logisch. Aber dass man jetzt wirklich Statistiken nimmt, wo wir schlecht aussehen, wo es schon nicht so gut läuft, finde ich irgendwie wirklich paradox. Aber gut.
Vielleicht hast du nur diesen einen Partner und der, weiß ich nicht, wo der das hernimmt, das ist natürlich schwierig.
Der sitzt sagen, aber,
ja. Der sitzt wahrscheinlich noch so, genau. Ja. Wobei ja, ich meine, diese Spielstatistiken im Heimspiel werden ja von der NOZ präsentiert. Also, ja,
sitzen wirklich in Osnabrück.
Siehst du, also ist wirklich alles ein bisschen paradox, ja. Das stimmt schon.
Gut.
Ja, egal. Aber ja, Statistiken, aber ich meine, ganz ehrlich, ist glaube ich auch nicht einfach, immer Statistiken zu finden.
Das ist schon richtig. Aber darum soll es ja auch nicht gar nicht gehen. Ich meine, das Gefühl, was man aus dem Spiel heraus hatte, wird man, glaube ich, nicht von den Statistiken abhängig machen, sondern sondern Krämer hat ja nach dem Spiel auch gesagt, dass es jetzt das x-te Mal war, dass man eigentlich ein positives Gefühl haben müsste oder hat. Und ich glaube auch ganz klar, dass man da so rausgeht.
Ja, hoffe ich doch.
Also wie gesagt, man hat gerade David Vogt oder gerade die Offensive, das hat ja jeder gesehen, dass das ein großer Schritt nochmal war gegenüber den letzten Spielen, wo man... Ja,
Dortmund auf jeden Fall, genau, Dortmund, Bayreuth, Ingolstadt oder gerade auch Ingolstadt ist auch so ein Fall gewesen, wo du zwar irgendwie ja, ganz gut mitgespielt hast, die aber dann keine Chancen herausgespielt hast, aber trotzdem, das Chancen herausspielen, das Chancen nutzen und so, das sind immer noch so Sachen, ich meine, wir haben jetzt in 5 Spielen ein Tor geschossen, das sind alles Sachen, die muss man ankreiden und auch...
Natürlich muss man die ankreiden, aber trotzdem muss man ja auch sagen, der Schritt, dass wir jetzt, also die Chancen, die wir gespielt haben, die waren ja richtig schon rausgespielt, das war nicht so
die beiden, ja, genau,
jetzt mal nicht ein Geschenk, wo ein Fehlpass war, den wir dann versemmelt haben, sondern richtig, richtig gut rausgespielte Bälle und generell waren da ja ein paar Fortschritte zu sehen. Also
ja, auf jeden Fall.
Das nicht,
auf jeden
nur,
Fall.
Nicht nur bei den Chancen, die wir rausgespielt haben, sondern auch im Spiel selber, im Aufbauspiel selber, in den Standards. die wir deutlich besser gespielt haben als zuletzt.
Ja. Whitescout lässt mich ein bisschen im Stich. Das ist ja sonst immer so ein bisschen auch eine Anlaufstelle für Statistiken, aber da habe ich jetzt für diesen Spiel leider noch nichts. Deswegen Footy-Stats gucke ich jetzt gerade mal und da auch interessante Statistiken. Auch die haben die Expected Goals, die auch, glaube ich, auch ab und zu mal gewürfelt werden, aber in diesem Fall könnten sie tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Also Expected Goals von Saarbrücken 1,89 und wir haben 1,22. Ich glaube, die 1,22 würde ich wohl unterschreiben. Die 1,89, puh, weiß ich nicht. Also Saarbrücken hatte nicht so viele Chancen. In der zweiten Halbzeit war es doch etwas besser, würde ich sagen, als in der ersten, weil die guten Chancen in der ersten Halbzeit hatten sie eigentlich nur, wenn aber zwei Stück kurz verändert. Das war aber beides abseits, von daher, das wird ja da logischerweise nicht reinfallen. Und 16:9 Torschüsse pro Saarbrücken. Also ich ging eigentlich aus dem Spiel raus so, dass das zwei verschenkte Punkte waren. Im Endeffekt ist es doch wahrscheinlich eher ein leistungsgerechter Punkt. Insgesamt, aber ich würde sagen, so die erste Halbzeit, da waren wir doch besser auf jeden Fall.
Ja, also ich würde auch sagen, also wenn man, ich meine, man sagt ja immer, wenn man kurz vor Ende noch irgendwie einen Ausgleich oder so macht, dann muss man damit zufrieden sein. Und genauso würde ich das Spiel auch sehen. Klar, Saarbrücken hat gegen Ende ein bisschen mehr gedrückt und hatte auch spielerische Vorteile oder Chancenvorteile. Ja, ja. Aber ja, wenn wir den Sack vorher dicht machen, dann ja, ist jetzt viel hätte, wäre wenn, aber wenn es dann 2-0 steht, dann kommt Saarbrücken gar nicht erst dazu.
Nee,
aber
stimmt.
Gut, ich meine, hätte, wie gesagt, viel hätte, wäre wenn, aber diese ja, 1,8, die 1,8 sind ja auch hätte, wäre wenn. Also ja, ist klar, ja jetzt klar, auch ja. Nicht so, dass, und ich sehe da auch, also ich sehe da keine Chancen für quasi zwei zwingende Tore.
Bei weitem nee, genau, nicht. Das ist es. Das zwei auf jeden Fall nicht. Eins, ja. Deswegen, also diese eine Lattentreffer halt auch
ja, gut,
nach Standard, das kann man logischerweise mit reinnehmen.
Der Lattentreffer war natürlich die größte Chance. Das ist völlig richtig. Das war
ja, und die anderen Chancen waren ja komischerweise nach Abseits und deswegen, also in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren auch viele so, das war aber auf beiden Seiten, fand ich eher so Chancen, die unsauber ausgespielt wurden und hätten zu großen Chancen werden können. Aber gut, bleiben wir erstmal bei der ersten Halbzeit. Die guten Standards von Kuiper, oder ja gut, ist auch wieder so eine Sache, die verbesserten
Standards. Ich fand die tatsächlich auch gut. Also die kamen okay. Gut, wir haben nicht viel draus gemacht, aber die waren, ich sag mal, die waren mit einer vernünftigen Höhe, die waren gut vors Tor gebracht. Ich meine, da würde ich jetzt sagen, tatsächlich, das waren gute Standards, da kann was draus werden. Also da muss man dann sagen, gut, da muss dann vielleicht, keine Ahnung, einer von den großen Graulich oder ein Fädel, der muss dann vielleicht mal ein Kopfballduell gewinnen. Jetzt nicht als Vorwurf, klar, aber die waren in Positionen geschlagen, wo was draus werden kann und nicht irgendwie auf dem ersten Pfosten
Knie hoch,
genau, wo man weiß ja, okay, da wird nichts. Da hat man eine Ecke gesehen oder einen Freischuss gesehen, die reinsegelten und wo man bis quasi der Saarbrücker den rausgeköpft hat und man dachte, jo, schade.
Ja, ich würde trotzdem lieber leicht verbessert sagen, weil ich glaube, so die ein oder andere schwache Ecke gab es auch noch. Und was ich jetzt immer wieder ankreide, wenn Standard nicht funktioniert, warum nicht mal Variationen reinbringen? Warum nicht mal eine kurze Ecke spielen? Warum nicht versuchen, weiß ich nicht, in den Rückraum oder eher in den Rückraum zu spielen oder was auch immer? Das ist halt so, wenn wir halt keine Tore nach Standard schießen, muss man halt probieren, irgendwie, ja, vernünftige Standards hinzukriegen. So. Deswegen sage ich mal nur leicht verbessert. Graulich hast du gerade schon angesprochen, das ist auch ein Punkt gewesen, der hat mir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit ging es etwas besser, aber erste Halbzeit war er so komplett neben sich, der war extrem verunsichert, komplett fehlendes Selbstvertrauen, fand ich. Kam gar nicht so richtig gut klar, also wir hatten da in dem Sinne auch Glück, dass Saarbrücken da nichts draus machen konnte, aber Fädel war deutlich verbessert. Dombrovka, bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie ich seine Rolle in der Innenverteidigung so sehen will oder kann. Zweikampfstark ist er auf jeden Fall, aber irgendwie, ich weiß es nicht. Dombrovka so als Innenverteidiger bin ich noch nicht so ganz warm mit geworden bisher. Also da.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen,
ich
könnte mir vorstellen, Mazak hat seine Sache ja gut gemacht und ist ja auch gelernter Innenverteidiger eher. Ich könnte mir vorstellen, dass wir, also wenn wir dieses System wieder spielen, dass es dann vielleicht eine Graulich, Fädel, Mazak Variation mal sein könnte.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Wie gesagt, mit drei gelernten Innenverteidigern und dann mit entweder halt Dombrovka oder Risch, wobei ich glaube eher, dass Risch offensiv ein bisschen die Nase vorne hat, wenn wir einen richtigen Außen oder einen richtigen linken Verteidiger nehmen, glaube ich, dass es eher Risch als Dombrovka ist. Könnte ich mir aber vorstellen, dass das auch mal probiert werden könnte. Aber ja, ich finde, du bist ein bisschen zu hart mit Kraulich ins Gericht gegangen. Gut, er war nicht überragend, das würde ich auch sagen, aber ich fand ihn jetzt auch nicht völlig von der Rolle. Also ich fand, dass er ein passables Spiel gemacht hat. Ich meine, Saarbrücken hat ja nicht viel gerissen vorne. Und ich würde auch sagen, dass das auch an Kraulich oder an der gesamten Verteidigung lag. Aber
vielleicht gut, an der Grundverteidigung,
weniger, das kann sein. Er war weniger stark, das fand ich auch. Aber ein bisschen Verunsicherung hat man gesehen. Das hat dann mal das Stellungsspiel nicht ganz gepasst. Dann war da ein Schritt zu spät, hat da einen kleinen, ich sag mal, keinen Riesenfehler gemacht, aber so ein paar kleinere Fehler waren schon drin. Aber wie gesagt, von völlig würde ich da jetzt, das finde ich ein bisschen zu hart.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man keinen großen Fehler macht, dann ist das natürlich auch okay. Ich denke mir dann halt immer, okay, was wäre denn jetzt, wenn er auch wirklich den Gegnerdruck komplett gespürt hätte? Vielleicht wäre das dann anders gewesen, kann alles sein. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass man ihn rausnehmen muss, hast du ja auch nicht gesagt, aber auch soll auch gar nicht so rüberkommen. Ich glaube immer noch, dass er eine Top-Verstärkung ist. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel, wenn daraus halt kein Gegentor wird, ist es ja umso besser. Vielleicht nimmt er jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen mit aus dem ganzen Spiel, auch wenn man selber vielleicht nicht ganz so stark war, aber in der zweiten Halbzeit wurde es ja auch schon etwas besser, wie gesagt. Von daher alles in Ordnung. Ich fand halt nur gerade die erste Halbzeit, auch gerade so die Anfangsphase, war das schon ab und zu wirklich mit sehr viel Herzklopfen anzusehen. Nicht die gute Art. Ich bin übrigens kein Fan von dieser Formation, will ich gleich schon mal sagen, auch wenn das Spiel ganz okay war, das hat mehrere Gründe. Den ersten, die ist mir während des Real-Life-Gucks auch nochmal aufgefallen, weil wenn man sich das mal anguckt und so sehr häufig von Markus Höhner dann auch hört, da ist jetzt sehr viel Platz, da kommt die Flanke aus den Halbräumen und so weiter, denke ich mir immer so, ja, vollkommen richtig. Meistens so viel Platz, dass du da halt von der Mittellinie bis zum Strafraum laufen kannst, ohne dass dich jemand angreift. Also das ist ein bisschen das Problem, klare Anweisung, habe ich vorhin gesagt. Da merkte man so, okay, da fehlt es in bestimmten Räumen an Zuordnung. Da ist vielleicht ich sage jetzt mal auf unserer rechten Seite jetzt zum Beispiel, ist rechts oder links ja natürlich genau gleich, aber ich sage jetzt mal auf unserer rechten Seite, er greift an und Ballmatt guckt und denkt so, okay, das ist keine Zone, wo ich hin muss. Dann Blacher aus dem Zentrum denkt, okay, das ist eher außen und aus der Innenverteidigung will sowieso keiner rausrücken, weil du dann Räume öffnest. Das heißt, er kann laufen, laufen, laufen und flanken. Wenn er eine schlechte Flanke schlägt, ist ja alles in Ordnung. Wenn er halt versucht draufzuziehen und es klappt nicht, das sind ja auch so Sachen, die Saarbrücken häufiger gemacht hat, ist aber, glaube ich, nichts, worauf man sich verlassen sollte. Aber diese Zonen, wirklich sehr, sehr offen. Und das ist auch, würde ich sagen, halt ein Problem mit diesem System. Wenn du halt einen klaren Rechtsverteidiger hast und einen klaren Rechtsaußen, dann sind halt so Sachen, beide ziehen sich dann in dem Fall zurück, können diese Räume eigentlich ganz gut in der Zange sozusagen dicht machen. Kommt vielleicht auch noch der Zentrumsspieler ein bisschen raus, um ganz und noch ganz bisschen enger zu machen. Aber so war das halt sehr, sehr viel Platz im Zentrum, in den Halbräumen. Und das ist wirklich, ja, gefährlich, sage ich jetzt mal. Also das ist auch so. Jetzt haben wir 0-0 gespielt, haben die 0 gehalten, alles in Ordnung. Allerdings weiß ich nicht, ob das halt so ja, auf Zukunft ja nicht noch wirklich in die Hose gehen kann.
Ja gut, das Problem ist ja in dem Sinne dann, was passiert, wenn du so stehst du halt regulär, sag ich mal, mit drei Leuten hinten. Und das ist im regulären Spiel wahrscheinlich ausreichend. Das Problem ist, oder der Vorteil ist, was passiert, wenn du einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hast? Hast du den in der Vorwärtsbewegung, okay, wenn Risch und Balle als Außenverteidiger vorgeschoben haben, dann stehst du hinten natürlich noch offener. Ja. Das fängst du dadurch halt ein bisschen ab. Mhm. Also, ja.
Ja, ist schwer. Du kannst natürlich nicht immer es allen recht machen und so weiter. Aber ich sehe halt schon irgendwie eher Probleme. Wir haben jetzt gerade auch, dafür, dass die Defensive nicht so extrem stabil stand, fand ich das jetzt doch, ja, weil gefühlt, dafür haben wir dann offensiv auch zu wenig kreieren können. Und das ist auch so ein Ding. Wir haben schlechte Konter gespielt. Wir hatten halt niemanden, der so richtig Konter spielen kann. Wenn du einen langen Ball auf Außen schickst, wenn du Ballmatt schickst zum Beispiel, dann ist der alleine. Entweder muss ich halt einen Poirier auf Außen fallen lassen, einen Vogt, oder vielleicht rückt der Sechser nach und auch eher schwierig auf Außen, ehrlich gesagt. Aber das sind so Sachen, das kannst du nicht machen. Du hast auch gar keine, so die richtig schnellen Leute hast du ja auf Außen auch nicht. Risch, Ballmatt, eigentlich ist der einzig Schnelle, den wir im Kader hatten, dann noch ein Abifade gewesen und der ist im Zentrum rumgegurkt. Das sind alles so Sachen, du beraubst dich halt auch so ein bisschen Stärken durch dieses System.
Ja, das, ich meine, der Nachteil, also Abifade ist oder wäre tatsächlich, glaube ich, der Verlierer des Systems, weil wir halt wirklich ohne die Außen spielen. Und wie wir schon des Öfteren angemerkt haben, im Zentrum als zweite Spitze oder als hängende Spitze, das ist halt nicht seine Hauptposition. Eigentlich muss er über die Außen kommen, genau wie halt auch in Marius Kleinsorge. Und wenn wir dieses System spielen mit den Linken, beziehungsweise mit den Außenspielern oder mit den Außenspielern und nicht mit den Flügelspielern, ja, ich glaube, es kann gut funktionieren, aber es geht halt auf Kosten der Flügelspieler, weil ich glaube, wie es funktionieren könnte, wäre ja mit einem richtigen zweiten Stürmer.
Ja, das ist das Ding. Aber der richtige zweite Stürmer hat, ich habe mal bei Kicker auch geguckt, der hat auch schon 10-mal gespielt tatsächlich. Johannes Manske sprechen wir natürlich, weiß natürlich jeder. Aber Johannes Manske, genau, der hat schon ist 10-mal eingewechselt worden, meistens dann immer nur für maximal 10 Minuten. Aber ja, es kann ja auch funktionieren, wenn einer wenig Spielpraxis hat. Der David Vogt und Lukas Masak ja gezeigt, dass auf die Jungs auch verlassen, dass die auch Fußball spielen können, auch wenn sie von der Bank kommen und aus der Regionalliga. Genauso. Warum spielst du mit zwei, also wenn du mit zwei Stürmern spielen willst, dann solltest du bitte auch schön mit zwei Stürmern spielen, sonst spiel nicht mit einem Zwei-Stürmer-System. Das ist eigentlich ganz, ganz klare Anweisung. Und ich verstehe es halt nicht. Ich sag's aufs letzte Podcast, ich sag's das gerne nochmal. Beim Mannheim-Spiel ich will jetzt nicht immer sagen, Mannheim ist das Überspiel 6-2 gewonnen, daran muss man sich jetzt orientieren, da hat alles super geklappt. Ja, hat es, aber auch weil Mannheim es uns sehr leicht gemacht hat, aber ich will nur auf die Aussage von Stefan Krämer hin, der gesagt hat, wir wollten, dass Abifade seine Stärken auf den Außen mehr zum Vorschein bringt. Deswegen haben wir ihn deutlich mehr auf Außen gesetzt oder deutlich mehr mit Aufgaben auf Außen gesetzt. Und dann verstehe ich es nicht, warum man ihn jetzt in die Mitte setzt oder ins Zentrum, also neben die zweite Spitze setzt. Ich kann das verstehen, ehrlich gesagt, dass Krämer gerade aktuell in einem sehr großen Dilemma ist. Er hat einen sehr guten Risch, er hat einen sehr guten Dombrovka und er hat einen sehr guten Abifade, die er alle zusammen gerne spielen lassen möchte in einem System. Aber du hast für diese drei Leute theoretisch nur zwei Positionen. Das heißt, wenn du alle drei spielen willst, maximal zwei Positionen, genau. Und wenn du die drei spielen willst, muss einer von den dreien auf einer Position spielen, in der er normalerweise nicht spielt. Es ist jetzt halt die Frage, versuchst du jetzt Abifade umzuschulen sozusagen? Versuchst du jetzt sozusagen ihn so dahin zu kriegen, dass er auf einer Position spielt, wo man vor ein paar Wochen noch gesagt hat, da soll er nicht spielen, aber jetzt muss er da spielen, weil Abifade ist halt fußballerisch so, dass er eigentlich überall spielen kann, beidfüßig und schnell und auch gut in der Ballbehandlung und in der Ballmitnahme und alles. Allerdings hat man jetzt schon wieder, oder ist ja nicht nur das Spiel gegen Saarbrücken, wo es so war. Es gab ja richtig, richtig viele Spiele, wo man sich immer, also gegen Dortmund 2 war es ja genauso. Gut, gegen Dortmund 2 kannst du auf alle zeigen und sagen, die waren alle nicht so gut. Aber da kannst du wirklich sagen, Abifade konnte man immer sehen. Ich habe gedacht, bitte nimm diesen Jungen raus. Nicht, weil er jetzt extrem schlecht ist, sondern weil wir halt effektiv mit einem Spieler gespielt haben, der da auf dieser Position halt nicht gefährlich werden kann, weil er da halt nichts machen kann, sozusagen. Ich meine, jetzt hat er nach 45 Sekunden gegen Saarbrücken halt diesen guten Pass gespielt, aber meiner Meinung nach reicht das nicht, um zu rechtfertigen, dass der Mann im Zentrum spielen sollte.
Ja gut, die Frage ist jetzt natürlich, zeigt er im Training die Leistung, die es rechtfertigt, dass er auf dieser Position spielt und es klappt im Spiel halt nicht. Oder,
ja, gut,
oder versucht man ihn jetzt wirklich da dahin zu drücken, sagt so, wir spielen jetzt so, du spielst jetzt so lange auf der Position, bis es funktioniert. Wäre, ich sag mal, ein bisschen schwierige oder ein bisschen sehr dämliche Herangehensweise, sage ich jetzt mal. Ja, also ich bin da auch noch unschlüssig, was da die Variante wäre. Ob man sagt, ja komm, Risch, du spielst auf der Innen-Außenverteidiger-Position links und davor spielt ein Abifade in der linken Mittelfeldposition. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Er hat auf jeden Fall das Tempo, dass er den Weg zum Tor schnell überbrücken könnte. Andererseits, ja.
Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er im Training, oder dass man im Training sehr häufig 11 gegen 11 spielt, dass man dann sagt, jo, da in dem System, da blüht er völlig auf.
Ja gut, man muss ja nicht 11 gegen 11 spielen, man kann ja auch, ich sag mal, einfach nur in Anführungszeichen Angriff simulieren, wo man dann sagt,
okay. Ja
komm, du stehst jetzt da.
Ja, okay.
Oder, ja, sag mal, das ist richtig. Ja. Das sieht man wahrscheinlich auch, wenn man Kleinfeld oder wenn man keine Ahnung, auf diese drei Tore oder ohne Tore, wo man nur in Anführungszeichen Pässe spielen darf und
ja, okay, stimmt. Ja, okay, verstehe, was du meinst.
Da sieht man da wahrscheinlich, ob es gut klappt oder sollte sehen, ob das für die Position gut klappt. Ja, ich meine, das Potenzial, wie du schon sagst, das Potenzial hat er für alle offensiven Positionen einfach. Aber ja, ist halt die Frage, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ihn in eine neue Position reinzudrücken oder ob man ihn, wenn, dann da nicht eher langsam reinwachsen lassen sollte, wenn, ich sag mal, wenn man führt oder wenn irgendwas ist, wenn man sagt, so, jetzt stellen wir um, jetzt spielst du halt vorne und nicht, ich sag mal, das von vornherein, ja, ich versuche mich zu prügeln.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich würde ehrlich gesagt jetzt sofort, also wir sind in einer Situation, wo wir Punkte brauchen. Und ehrlich gesagt
mit, dass jetzt nicht die richtige Position ist, zumindest nicht, wenn man gegen, ich sag mal, wir haben es ja jetzt in mehreren Spielen probiert, sei es gegen gute Mannschaften, wo man sagt, ja komm, da sind jetzt 3 Punkte vielleicht keine Pflicht, sondern eine Art Kür, wobei wir jetzt eigentlich auch nicht von Kür sprechen können in der Position, wenn man auf dem Abstiegsplatz ist. Aber ich sag mal, so ein Spiel wie halt gegen Dortmund, wo man sagt, so, da müssen die Punkte eigentlich her. Das ist dieses Jahr ein Konkurrent um den Abstieg. Da müssen wir punkten und nicht nur einfach.
Richtig.
Dass dann die richtigen, in Anführungszeichen Trainingsspiele sind, ist dann schwierig. Aber ja, ich will damit jetzt nicht sagen, dass das Trainerteam oder die Mannschaft das irgendwie als ein Trainingsspiel sieht. Das ist natürlich.
Ich glaube, es ist klar geworden, wie du das meinst. Also hast ja am Anfang eigentlich relativ klar gesagt, wie du das meintest. Nee, was ich eigentlich noch sagen wollte, wir sind jetzt in der Situation, wo wir Punkte brauchen und wir sollten eigentlich jetzt mit einer Formation spielen, auf der 11 Spieler quasi ihre Stärken ausleben können. Ich würde auch gerne mal wissen, ob Krämer mit den Auftritten von Abifade zufrieden ist. Vielleicht sagt er auch, jo, das hat er eigentlich ganz gut gemacht im Zentrum, hat Bälle verteilt oder so und hat, ja, vielleicht erst nicht Schnelligkeit, weil, also Sprints hat er, glaube ich, keine angesetzt, zumindest nicht offensive Sprints jetzt mal. Vielleicht ist er dem Ball entgegengegangen und hat Bälle verteilt. Weiß ich nicht hundertprozentig. Oder eigentlich, ich würde mich wundern, wenn er das so sieht, weil ich habe es in der Wiederholung dann auf jeden Fall nicht gesehen. Aber wir müssten jetzt eigentlich wie gesagt, mit einer Formation spielen, wo 11 Spieler ihre Stärken ausleben können. Ob das dann immer hundertprozentig klappt, ist natürlich immer eine andere Sache. Das ist natürlich klar. Also auch ein Poirier, der spielt ja, hat ja bisher als einziger, glaube ich, alle Spiele über 90 Minuten bestritten. Und der hat es jetzt, gerade auch jetzt im Saarbrücken-Spiel, würde ich sagen, war eher einer der Schwächeren im Team.
Unauffälligen, weil er einfach keine Situation auch gekriegt hat in dem Sinne.
Ja, aber er hätte auch Situationen kreieren können, die er dann schlampig ausgespielt hat. Das ist ja auch, gehört ja auch zu weit dazu.
Ja, gut.
Okay. Riesenchancen hatte er definitiv nicht. Das ist richtig. Ich glaube, eine überragende Torchance hatte er wirklich nicht. Aber er hatte öfter mal Platz und hat dann den entscheidenden Pass, gerade auch in der letzten Minute dieses Ding, was er auf Pepe hätte spielen können und da den Lucky Punch zu kreieren. Das hat er dann schlecht zu Ende gespielt.
Unglücklich würde ich das nennen, weil man sieht zumindest, wenn wir da schon mal eben vorspringen, man sieht zumindest, wie er es eigentlich gut macht, wie er auch den Spieler aussteigen lässt, finde ich, und wie er dann quasi in die andere Richtung guckt, um der ganzen Verteidigung und auch dem Torwart einen Torschuss vorzugaukeln, sage ich mal, und dann so eine Art No-Look-Pass spielt, der dann, ja, halt ein bisschen zu zentral passiert. Also ja. Eigentlich, theoretisch würde ich sagen, das ist auch wieder so eine Sache wie bei vielen, wenn das läuft, dann geht der Ball einen Meter weiter ins Feld und Pevic muss nur den Fuß hinhalten.
Ja.
Aber jetzt, wo es nicht läuft, geht er halt quasi auf den Torwart.
Ja. Ja, aber ich würde dann, ich glaube, wenn ich aufstellen würde, würde ich wieder zum klassischen 4-2-3-1 zurückgehen. Dann hast du eigentlich sozusagen in der Innenverteidigung Kraulich und Fädel. Links ist natürlich die Sache, das meinte ich auch vorhin mal, dass Krämer in einem Dilemma ist, dass das Risch jetzt so stark ist. Ich glaube, wenn jetzt Risch etwas enttäuschen würde, also ich sage jetzt Risch natürlich bei Dombrovka genauso, aber Risch ist eher so der Herausforderer, sage ich jetzt mal, der sich jetzt in die Startelf gekämpft hat. Deswegen würde ich ihn auch wahrscheinlich jetzt vor Dombrovka sehen. Deswegen, wenn Risch vielleicht nicht so stark wäre, dann würde Abifade wieder auf den linken Flügel gehen, dann sähe das vielleicht alles ein bisschen besser aus und wir würden vielleicht wieder nur mit einem klaren Stürmer spielen. Aber ich würde 4-2-3-1, wie gesagt, links Risch, Kraulich Fädel und rechts Balmert. Balmert auch ein sehr wichtiger Spieler, meiner Meinung nach, was gerade Offensive und Defensive angeht, was Kampfschwein und so angeht. Das ist auf jeden Fall so. Vor Balmert würde ich auch gerne wieder Hämlein sehen. Die beiden zusammen harmonieren in meiner Welt eigentlich immer sehr, sehr gut. Gerade die unterschiedlichen Stärken beim Flankenschlagen. Balmert halt eher die Standardflanke in Anführungsstrichen und Hämlein vielleicht so die Halbfeldflanke oder was es so angeht, Bälle etwas flacher reinzubringen. Ja, einen klaren Zehner. David Vogt ist natürlich jetzt gerade die Wahl. Dann Abifade auf links für Ballbehandlung, Schnelligkeit. Und dann Abifade würde auch davon profitieren, ins Zentrum zu ziehen. Ist ein bisschen paradox jetzt, wenn ich das so sage, aber ich glaube halt, im Zentrum zu spielen ist noch was anderes, als auf außen zu spielen und dann ins Zentrum ziehen zu können. Das heißt,
ja, das ist ein Riesenunterschied.
Klassische Robben halt, sowas.
Ja, genau, weil du halt, wenn du im Zentrum bist, sagen wir es anders, weil du, wenn du von außen kommst, du halt in Anführungszeichen, den Anlauf hast, um auf die Schnelligkeit zu kommen, dass du halt an den Verteidigern vorbeiziehen kannst. Und ich glaube,
das ist ein guter Punkt.
Das würde ich auch gerne sehen. Deswegen, ich wäre tatsächlich, oder ich würde der Formation nochmal eine Chance geben. Allerdings dann, wie gesagt, mit Abifade auf der linken Außenbahn, vor Risch quasi, als doch schon sehr offensive Variante. Und dann mit Manske.
So, Abifade auf links und Manske vorne, also Risch raus quasi. Oder was meinst du?
Ja.
Ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich würde Dombrovka bei mir eigentlich auch so den Vorzug kriegen. Ich meine, wenn die jetzt schon so viel Dreierkette zusammen gespielt haben, wenn wir jetzt ein Dombrovka kann, ist eigentlich auch der bessere Flankengeber. Überlege ich gerade, wenn er schon Dreierkette gespielt hat, könnte man da vielleicht im Spielsystem mehr reagieren auf den Gegner, dass man dann vielleicht doch ein bisschen umstellt. Ja, ist schwierig, aber ja.
Nein, ich meine erstmal als Standardvariante mit Poirier vorne, Balle, Vogt und Abifade als die offensive Dreierkette, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann Kolber, Blacho dahinter und dann Risch, Fädel und Kraulich.
Mhm.
Und dann halt als Option für den zweiten Stürmer, dann kann man dann halt sehen, ob man Kolber oder Blacho mal opfert, wenn man das System dann auf den zweiten Stürmer umbauen möchte.
Ja, Blacho müssen wir vielleicht schon jetzt opfern, weil er ja bisher noch nicht trainiert hat und sich ein Rückenwirbel ausgerenkt hat bei dem Spiel. Der ist ja auch ausgewechselt worden in der 69. Minute. Deswegen vielleicht ist das auch eine Option, dass wir da gar nicht drüber sprechen müssen. Also vielleicht geht Pepic dann wieder auf die 6. Vielleicht geht auch Dombrovka ein bisschen mehr auf die 6. habe auch schon überlegt, ja gut, wir können das Spiel ja noch ein bisschen weiter besprechen. In der Halbzeitpause kam ja noch Masak für Fädel, Fädel gelb vorbelastet und Anweisung vom Schiri gab es auch, hier Junge, du hast einmal habe ich dich durchkommen lassen mit dem unabsichtlichen Tritt, dann dieses rüde Einsteigen, wenn du noch einmal ein so ein Ding machst, dann gibt's gelb-rot. Das war wohl die Ansage von Krämer bestätigt, zumindest laut Zeitung. Und ja. Deswegen hat man ihn rausgenommen. Es war keine Gründe der Verletzung oder irgendwas. Auch keine Leistungsgründe. Da hat er auch gesagt, schade eigentlich, dass ich ihn dann raus musste. Aber ja, Masak natürlich einen Top-Job gemacht, zum Glück. Also
ja, muss man tatsächlich auch mal sagen, vielleicht war das ein bisschen glücklich auch, dass Masak mal quasi gezwungenermaßen eine ganze Halbzeit gekriegt hat. Weil ja. Er hat auf jeden Fall seine Leistung super gemacht, genauso wie Ose vorher auch schon. Also genau. auf der Innenverteidigerposition braucht man uns auf jeden Fall keine Sorgen machen. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, wenn jetzt mal, ich glaube, Standfädel oder steht Kraulich nicht bei 4 gelben Karten schon oder Fädel. Egal, auf jeden Fall braucht man sich da keine Sorgen machen, wenn man mal
Fädel nicht. Fädel hat die 5. gelbe schon abgesessen.
Die hat er ja gerade erst gehabt. Ja, stimmt, das stimmt.
Kraulich kann es, glaube ich, auch nicht sein. Der ist ja gefühlt erst seit ein paar Wochen da.
Ja, und ich glaube, Kraulich hat auch ein sehr, ich sag mal, gelb un...
oder kein wenig gelbe Karten, ein Spiel, gesagt, wo man wenig gelbe Karten ziehen muss. Ja,
genau. Hat ein sehr...
Gutes Stellungsspiel.
Ja, richtig.
Oder gutes Tackling.
Ja, Stellungsspiel würde ich eher sagen, weil, ich weiß gar nicht, Tackling... Würde ich sagen, habe ich jetzt auch gar nicht so oft im Blick gehabt, aber sein Stellungsspiel oder sein, ich sag mal, sein standhaftes Zweikampfverhalten ist eigentlich ziemlich gut.
Und sein Spielaufbau ist auch gut. Das ist in der zweiten Halbzeit, hat sich mehr gezeigt, fand ich, dass gerade das, es lief alle öffnenden Bälle kamen über ihn und deswegen ist er eigentlich auch unersetzlich sozusagen, weil ich glaube, das kann er besser als ein Putti, als ein Masak und auch als ein Fädel. Fädel ist mehr so der Abwehrchef geworden, aber Kraulich ist mehr so der Spielöffner, so, wenn's nicht.
Ja.
Also das sieht man immer, wir können jetzt halt eigentlich mit 2 Leuten aufbauen und es muss sich nicht der Sechser in die Innenverteidigung fallen lassen, weil ein Kraulich das eigentlich ganz gut hinkriegt, ja. Ja, aber man muss zur Wahrheit gehört aber auch, dass die zweite Halbzeit Saarbrücken dass Saarbrücken etwas besser wurde, ist auch ein bisschen besser gestartet. Die ersten Chancen hatten aber wieder 4. Chancen lieber in Anführungsstrichen gesetzt. Das sind halt wieder diese Sachen, die dann bis zum 16er ganz gut aussehen und dann ist der letzte Pass sehr unsauber. Das war aber eher auf vielen Seiten. Das war so ein bisschen dann, ja.
Ja, das zog
krasse Torchancen.
So ein bisschen, finde ich.
Ja, genau. Ja, so richtig krasse Torchancen gab es da wirklich nicht. Und es flachte auch schon wieder ein bisschen ab, das Spiel der Gastgeber, bis dann halt Kuni reinkam. Kuni, glaube ich, war auch etwas länger verletzt. Ein Stürmer, den haben sie gebracht und das hat das Spiel auch noch so ein bisschen gepusht. So, das war, also wir haben in der 67. Minute auch nochmal gewechselt, da haben wir Abifade rausgenommen für Fass und Fassbender gebracht. Fassbender als zweiten Stürmer ist auch immer so eine Sache. Eigentlich ähnliche Probleme wie bei Abifade, dass das eigentlich auch eine Notlösung ist, die jetzt aber ja immer wieder mal probiert wird. Aber ein Kuni, der hat wirklich für Wirbel gesorgt, der hat für gute Flanken gesorgt, der hat, glaube ich, auch die Standards geschlagen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und das ist auch so ein Wechsel, da können wir einfach nicht mithalten, sozusagen. Unsere Wechsel, defensiv haben wir ja schon gesagt, eigentlich super, auch wenn wir zum Beispiel mit Viererkette spielen und wir wechseln Dombrovka für Risch oder umgekehrt, da merkst du eigentlich keinen Qualitätsverlust oder halt irgendwie, dass du dir dann Sorgen machen musst, aber als ein Kuni reinkommt, dann hat das dem Spiel noch Schwung gegeben und das fehlt mir aktuell auch ein bisschen im Spiel. Wir können wechseln, auf manchen Positionen ist das kein Problem, aber auf manchen, gerade in Offensivpositionen, da sind wir doch schon sehr auf Kante genäht, dass du, wenn du da wechselst, dass du da nicht sehr häufig so, nochmal so die zweite Luft kriegst, außer wenn du, ja, Hämlein eventuell noch. Hämlein bringt immer noch ein bisschen was rein, aber es fehlt dann so ein bisschen an, ja, weiß ich nicht. Qualität ist eigentlich auch schwierig, weil wir haben ja eigentlich auch viele gute Jungs. Aber ich weiß nicht genau, wie ich sagen kann. Die Joker-Rolle ist schwierig.
Ja, weil wir viel, also gefühlt zu sehr 1:1 dann Wechsel haben. Ich meine, wir haben, Fassbender hat 1:1 die Position
von... Ach so, ja, das ist ein guter Punkt, stimmt.
Von Abifadi übernommen. Oder generell sind unsere Wechsel... oft 1:1. Das ist, wie du schon sagst, das ist bei Locke so ein bisschen der Unterschied, der doch ein ganz anderer Spielertyp als Balle ist. Und dann noch so ein bisschen, ja, diesen
oder auch anderen, als Fassbender Kleinsorge, wenn die spielen sollten auf Außen, ja. Also wenn man offensiv wechselt. Jetzt hat man ja defensiv gewechselt, auch später noch. Aber ja.
Aber das ist halt dieser, ich glaube, das ist mehr ein anderer, weil da nochmal so ein frisches Element reinkommt, also ein anderes Element reinkommt. Deswegen sieht so ein bisschen nach Impuls aus, als wenn du halt weiter so spielen willst. Was jetzt auch nicht verkehrt ist. Ich meine, es war ja okay. Aber sag mal, ein neuer Impuls oder ein anderer Impuls sieht dann halt nochmal ein bisschen anders. Das haben wir ja auch bei Locke dann, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, wo er das 1-1 vorbereitet hat.
Halle war das. Ja, Halle war das.
Ja, da hat man es ganz deutlich gesehen, wo er halt den Schlüssel zu der Mannschaft, zu der Hallenser Mannschaft gefunden hat, beziehungsweise vielleicht nicht den Schlüssel, sondern halt diese Überraschung reingebracht hat, mit der sie halt nicht gerechnet haben.
Ja, stimmt. Ja, gut, ich bin auch mal gespannt, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, ja, vielleicht kommt das jetzt ja auch noch. Ich meine, wenn wir vorher gewechselt haben, war es ja meistens halt auch schon schwierig, das Spiel nochmal umzureißen. Jetzt war es bei einem 0-0 gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Vielleicht, wenn man wechselt und es steht 0-0 jetzt im Heimspiel, das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ja gut, wie in Wiesbaden ist ein ähnlich starkes, wenn nicht stärkeres Kaliber wie Saarbrücken, aber Heimspiel ist Heimspiel, da kann immer alles passieren in Meppen, das wissen wir ja. Aber ja, zu zwei Wechseln wollte ich noch kommen, das waren Ametov Pepic für Blacher und Vogt. Ametov hat auch sehr überrascht, also gefühlt waren wirklich viele Überraschungen in diesem Spiel, hatte Krämer ja auch angekündigt. Ametov, dass der nochmal zu Minuten kommt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass da noch was ist. Der war aber auch lange verletzt, der Fairness halber dazu gesagt, aber meiner Meinung nach hat er sich für einen weiteren Einsatz nicht wirklich empfohlen.
Ja, ich meine, er hat direkt nach 2 Minuten, glaube ich, eine gelbe Karte gesehen, wo er ein bisschen übermotiviert in den Zweikampf geht oder ein bisschen unnötig in den Zweikampf geht, sagen wir mal.
Wobei, er schlägt gute Standards, das muss man auch sagen. Also die waren auch sehr, sehr gut. Oder sehr, sehr gut, in Anführungsstrichen wieder mal. Also auch wieder verbessert. Auch besser als die von Kolper, würde ich fast sagen.
Ja, es ist so ein bisschen da das Paradoxum irgendwie, was man auch bei Pepic hat, wo man sagt, der hat so ein Ballgefühl, dass er es dann nicht schafft, einen ruhenden Ball, ich sag mal, auf den Punkt zu bringen, wo er im Strafraum hin soll. Das will mir immer auch weiterhin nicht in den Kopf, aber ja.
Wobei Ametov kriegt's ja besser hin, finde ich.
Ja, es war ein bisschen schwierig. Also ich sag mal, gefühlt, die Wechsel haben jetzt, also keiner unserer Wechsel hat irgendwie nochmal für diesen Impuls halt gesorgt, dass wir nochmal, ich sag mal, einen Schritt mehr nach vorne gemacht haben.
Nee, das stimmt. Aber es war glaube ich, auch schwierig, gerade in dieser Phase rum, da war, also unser Offensivspiel war sehr unsauber, wie schon gesagt, also beide,
aber gerade ein bisschen Überwasser noch gehabt und gekriegt, da dann reinzukommen als neuer Mann, gerade auch, wie du schon sagst, Ametov hat Ewigkeiten nicht mehr gespielt, jetzt das erste Mal so ein bisschen dann ins Spiel zu kommen, wo der Gegner gerade auftritt, ist auch natürlich ein bisschen undankbar, aber
ja, war eine merkwürdige Phase tatsächlich, also Kuni kam rein, es wurde besser, wir haben gewechselt, dann hatte aber auch Meppen etwas Offensivspiel, was dann sehr unsauber war. Dann hatte Saarbrücken diesen Lattentreffer nach Freistoß, wo auch Hasi ein bisschen unglücklich aussah. Hasi sowieso, die Null gehalten, wenig zu tun gehabt, trotzdem insgesamt einen eher unsicheren Eindruck gemacht, meiner Meinung nach.
Also wenn man da, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber diese eine Szene, wo er den Ball quasi außerhalb des Strafraums annimmt, man sieht quasi, er will eigentlich den Ball in den Strafraum
mitnehmen zum Aufnehmen, genau.
Ja, genau, dann klappt es nicht und dann quasi geht er in den Zweikampf, fällt dann mit der Hand auf den Ball.
Ich glaube, es war aber danach, ja. Also der Lattentreffer war 76. Minute, da hat er auch daneben gefaustet oder daneben gegriffen, der dann an die Latte ging. Ja, das war dann danach, das waren etwas, also auch, da hat Saarbrücken wirklich Druck gemacht, da hätten sie auch wirklich ein Tor schießen können, vielleicht sogar müssen, aber so klarere Chancen wie wir in der ersten Halbzeit hatten sie dann doch nicht. Aber ja, das war wirklich...
Die eine Szene, die kommt halt bei Unsicherheit so ein bisschen direkt
Ja,
in
einen
den Kopf.
Sinn, genau. Ja.
Weil, ja, wie gesagt, dann fällt er dann noch auf den Ball. Sag mal, klar, da gibt kein Schiedsrichter da gibt kein Schiedsrichter ein Handspiel irgendwie, auch wenn schon ein bisschen, so ein bisschen gewollt war, fand ich, wie er da drauf fällt. Aber,
Ja, er wollte einen Foul natürlich haben. Das hat man ihm angemerkt. Er hat
wurde den
gemerkt,
Foul.
Scheiße, das klappt nicht mit dem Entstrafung, wie du sagtest, genau richtig. Und
Ja.
dann wollte er unbedingt Foul haben, hat dann sich, ja, hat das nicht so geschickt gemacht wie an Lars Bödingen sonst immer. Das ist das Problem, aber ja, hat dann aber ja irgendwie dann doch den Ball einfach klären können. Oder hat er einen Foul gekriegt sogar? Ich weiß gar nicht.
Ne, ich glaube nicht,
Ich meine
tatsächlich.
auch nicht, ne? Ich glaube auch, der Ball war dann, wurde dann einfach geklärt von dem Meppen dann
Ja,
noch.
ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Stürmer an den Ball gekommen wäre, dass es dann ein Foul geworden wäre, dass er dann gesagt hätte, nee,
Magischerweise.
so fällt hier kein Tor.
Ja.
Das muss ich mir dann irgendwie wieder anhören. Ich glaube, als Schiedsrichter will man ja unauffällig sein, dass das zu auffällig gewesen wäre, als dass er das gewollt hätte. Also ist jetzt so reine Theorie natürlich,
Ja, klar.
aber ich glaube, so hat er gesagt, ja, ich ist ein normaler Zweikampf in dem Sinne, passiert nichts, lass mich weiterspielen, fertig. Und ja, ich meine, ist jetzt nichts passiert, sah trotzdem ein bisschen unglücklich aus, natürlich. Das
Absolut, ja.
sollte so nicht sein. Da muss er den Ball halt ein bisschen anders, entweder anders mitnehmen, dass er halt in den Strafraum kommt oder halt direkt auf die Tribüne pöllen. Aber dass da so viel Herzklopfen bei so einer Aktion entsteht, sollte einfach, ja.
Wir als Meppner sind ja Kacktore gewohnt und das hätte wieder eins werden können und deswegen schlägt
Ja,
das Herz dann noch ein bisschen höher.
umso besser, dass es das nicht geworden ist, weil
Ja.
wenn du so 0-1 verlierst, dann am Ende, das
Das
wäre
ist ein
nochmal ein
richtiger
richtiger Tritt in den
Nackenschlag.
Sack gewesen, ja.
Oder so. Ja, 80. Minute kam Hämlein für Ball rein und eigentlich ist nicht mehr viel passiert, bis auf diese eine, der Lucky Punch, der nicht mehr funktionieren wollte, wie schon gesagt, durch Poirier und Pepic in der, ich glaube, es war 90. Minute. Aber ja, dann nimmt man halt einen Punkt aus Saarbrücken mit beim Tabellenvierten.
Ja, am Ende muss man damit zufrieden sein. Ich meine, auswärts bei Saarbrücken hätte man, selbst wenn man jetzt eine gute Phase gehabt hätte, wahrscheinlich gesagt, nehme ich. Muss man in so einer Phase wie jetzt eigentlich zweimal nehmen. Auch wenn das natürlich bedeutet,
Einmal am
dass
besten.
wir, auch wenn das natürlich bedeutet, dass wir weiterhin unterm Strich stehen. Das ist ja jetzt auch Fakt, dass wir Punkte und nur Punkte brauchen. Aber trotzdem ist jetzt Saarbrücken wahrscheinlich oder vielleicht nicht der Ort, wo man sagt, da hätten es drei sein müssen.
Ja, wir haben aber auch schon Punkte da nicht geholt, wo sie hätten holen müssen. Deswegen ist schon
Das ist,
richtig, aber
wie gesagt, das ist natürlich richtig, das ist natürlich richtig, aber trotzdem, ich sag mal so, in der Nachbetrachtung würde ich sagen, ist der Punkt trotzdem okay.
ja,
Also, ich sag mal
ich
so,
würde es auch okay sagen.
in der absoluten Endabrechnung würde ich sagen, kann so dieser eine Punkt dann halt trotzdem was wert sein.
Ja, richtig. Ja,
Und
bleibt dabei. Meppen bleibt auswärts sieglos. Saarbrücken bleibt zu Hause ohne Niederlage. Niederlagenlos und wir haben jetzt 10 Spiele ohne Sieg und geht es jetzt am Freitag dazu, diese Serie zumindest zu beenden und auch endlich mal wieder einen Heimsieg zu holen und auch mal wieder ein Tor zu schießen zu Hause. Das ist ja also ein Heimsieg zu holen ohne ein Tor zu schießen, natürlich sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder ein Tor machen. Das wird so langsam wieder Zeit. Wir müssen auch so ein bisschen den Bock umstoßen, wie man so schön sagt. Vielleicht auch mal zwei
den
oder drei Tore
Dosenöffner.
machen. Ich meine, was hast du gerade gesagt?
Den Dosenöffner.
Genau. Wien Wiesbaden hat jetzt 2 Spiele in Folge 1-3 verloren. Das kann sich doch, diese Serie kann sich doch gerne fortführen, dass die auch bei uns 3-1 verlieren. Und ja, ich bin auch, ehrlich gesagt, ich sehe die spielerische Weiterentwicklung. Wir haben jetzt auch angemerkt, was alles noch nicht ganz so rund läuft und ich hoffe, da wird weiter dran gefeilt. Vielleicht Umstellung, aber wenn es mit diesem System klappt, alles in Ordnung, das sollen wir dann auch recht sein. Stefan Krämer wird schon, oder Stefan Krämer, Benjamin Duray und André Pongborg werden schon wissen, was sie tun, hoffentlich. Und deswegen hoffen wir auf einen Heimsieg. Ne?
Auf jeden Fall. Auf einen Heimsieg und
Auf viele Zuschauer
viele, viele
und
Zuschauer,
Zuschauerinnen.
genau.
Jo, das ist dann der Samstag gewesen und am Sonntag, wir machen jetzt direkt weiter mit den Frauen, ging es für unsere Mädels in den tiefsten Süden der Republik, in die komplett restlos ausverkaufte, nee, das komplett restlos ausverkaufte FC Bayern Campus Stadion oder der Campus, ich weiß nicht genau, 2.500 Leute, 2.500 Menschen waren da und haben sich das angeguckt und
ja. Sagen wir mal so 2500 Karten wurden scheinbar verkauft, würde ich sagen, weil also entweder ist da Platz für 5000 Leute.
Würde ich mal tippen, ja.
Oder in München werden Fahnen irgendwie mit dem Faktor X als Zuschauer gezählt. Keine Ahnung.
Das ist das, auf jeden Fall das hat ist man da die Weiterentwicklung des Telekom-Tees.
Ja, richtig. Ja, ist auf jeden Fall paradox, wenn man hinterm Tor drei riesige Bayern München Fahnen sieht und dann sagt, und viel Platz. Und das, was kein Gästeblock ist, wo man ja sagen kann, ja, klar, wenn die Gäste da gewesen wären, dann wäre es ausverkauft gewesen. Nee, aber keine Ahnung, es war auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Platz da. Aber es war trotzdem, das muss man natürlich auch sagen, es war trotzdem eine gute Kulisse. Also eine Kulisse, die ich mir in Bremen, um jetzt nochmal auf das Thema zu kommen, gegen Bremen auch wünschen würde.
Ja, nicht in Bremen.
Gegen Bremen wünschen würde.
Ja, richtig. Ja, Dito.
Aber ja, um aufs Spiel zu kommen, man ist natürlich als kompletter Außenseiter in das Spiel gegangen.
Ja.
Unverändert, wie ja, erwartet, sag ich jetzt mal.
Ja, echt, hättest du das erwartet? Ich habe nämlich auch überlegt, sagen wir so, es ist überraschend und eigentlich auch nicht zugleich. Weil wenn ich mal geguckt habe, wir haben ja jetzt schon mal einmal Bundesliga gespielt, wie schon mehrmals in diesen oder in den letzten Folgen erwähnt im Podcast, haben wir schon mal Bundesliga auch gegen Bayern gespielt. Und da haben wir gegen Bayern aber immer umgestellt. Da haben wir dann immer auf Fünferkette umgestellt und haben dann eigentlich immer auf den Sack bekommen. Also da haben wir.
Ja, also ich sag mal, in dem Sinne erwartet, ich meine, man hat jetzt zwei Spiele hintereinander die Null gehalten. Man hat noch nicht einmal eine andere Startformation gewählt.
Genau.
Also ich fand es schon logisch, dass man sagt, ja komm, ich meine, im Endeffekt oder in dem Sinne ist es ja auch, will jeder, glaube ich, von den Mädels gegen München mal spielen oder sich gegen München zeigen. Mhm. Und ich glaube schon, dass es da, dass man da dann nicht umstellt, fand ich schon logisch in dem Sinne.
Ja, wie gesagt, ich fand es für die Saison definitiv auch logisch, aber ich wollte halt nur sagen, letzte Saison oder letzte Bundesliga-Saison, da war das halt noch anders. Da hat man halt auch sein System gefahren, hat dann aber gegen, wahrscheinlich auch gegen Wolfsburg, aber dann immer umgestellt und sagen, jo, komm, wir rühren jetzt oder versuchen hier so viel Beton wie möglich anzurühren. War aber die absolut richtige Entscheidung, weil wenn du dann ein krass anderes System spielst, als du es halt die Spiele davor gespielt hast, ist das natürlich auch wieder eine Umstellung. Man weiß halt nicht genau, wo muss man stehen und so weiter. Und dann kommt halt so eine Mannschaft mit so einer deutlich stärkeren individuellen Klasse. Und dann hast du natürlich zwei Probleme. Du weißt halt nicht ganz genau, wo du stehst. Und das ist dann gegen so einen Gegner natürlich tödlich. Und wenn du den einmal ins Spiel kommen lässt, und das haben wir halt in diesem Spiel nicht so gemacht.
Wenn du da einmal nicht weißt, wo ich zu stehen habe.
Ja, ganz genau.
Bayern nutzt das aus. Und das haben sie auch, ich sag mal, als wir das 1-0 dann irgendwann mal kassiert haben, leider, da haben sie es auch ausgenutzt, weil es genau dann einmal diese Unruhe drin war, dass wir nicht genau wussten, wo wir stehen. Und dann, ja. Aber um jetzt mal nochmal von vorne anzufangen, es war genau das Spiel, was man erwarten konnte. Bayern hat sich den Ball geschnappt und hat um unseren Strafraum quasi rumgespielt und hat versucht, eine Lücke zu finden. Ja. Aber muss man auch einfach sagen, sie haben sie nicht gefunden, auch wenn sie. Ich sag mal, gefühlt die Hälfte der ersten Halbzeit in Überzahl gespielt haben, weil irgendwie
ein wichtiger Punkt.
Die Hälfte der Zeit gefühlt natürlich an der Seitenlinie behandelt wurde, wegen Blut, wie du gesehen hast, glaube ich.
Ich habe es nicht hundertprozentig gesehen. Ich habe im Real Life auch nochmal versucht, drauf zu achten. Aber es muss Nasenbluten oder irgendwas gewesen sein oder irgendeine Wunde im Gesicht. Also nochmal kurz zurückzuspulen. Es war ein Zweikampf. Also Kara Bartmann, Rechtsverteidigerin, hat mal eine Hand oder einen Ellbogen, ich glaube, es war eher eine Hand, vielleicht auch dann halt einen Fingernagel sozusagen, dann durchs Gesicht bekommen oder vielleicht auch auf die Nase und wie auch immer. Und das hat geblutet mehrmals. Oder es vielleicht hat einmal geblutet. Das erste Mal habe ich mal geguckt, waren es ungefähr 5 Minuten. Es ist halt immer schwierig zu sehen, wann sie jetzt genau reingekommen ist. Aber man konnte immer sehen, okay, jetzt ist sie immer noch draußen, weil sie immer noch behandelt wurde. Und dann in der ersten Halbzeit noch wirklich ein zweites Mal. noch rausgewinnen kann. Gedacht, etwas kürzer.
Man hat dann irgendwann gedacht, so, warte mal, ist sie schon wieder draußen? Oder ist sie immer noch draußen?
Immer noch, genau. Dann guckst du so, okay, jetzt ist Margraf irgendwie die ganze Zeit auf außen. Irgendwie komisch. Ja. Und bevor wir jetzt noch mal tiefer in die Analyse eingehen, ich plädiere übrigens dafür, wir haben ja zwei Kapitäninnen sozusagen, also es ist Sarah Schulte und Lisa Marie Weiß, die sich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sich immer pro Heim- und Auswärtsspiel dann immer abwechseln, also sie machen immer ein Heim- und ein Auswärtsspiel, dann ist die andere dran, aber ich plädiere eigentlich dafür, dass wenn wir in Weiß spielen, dass dann auch immer Lisa Marie Weiß Kapitänin ist, also das ist doch bitte offensichtlich, diesen Gag muss man doch bitte mal annehmen, also lieber, ich weiß jetzt nicht, wer uns aus dem Trainerteam hört oder von der Mannschaft. Bitte, das müsst ihr doch wohl hinkriegen, oder? Also, wenn wir in Weiß spielen, Weiß Kapitänin. Also, es kann nicht, also, es würde doch, das würde meinem Monk-Herz doch wirklich gut tun. Ja, aber gut, damit wir das Wichtigste abgehakt haben, das war wirklich mit Bartmann wirklich verrückt. Und dann zweite Halbzeit war irgendwie gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt auch irgendwie gar kein Pflaster im Gesicht gesehen. Aber gut, so häufig war sie jetzt vielleicht auch jetzt nicht zu sehen. Zumindest nicht ihr Gesicht, sondern dann eine Grätsche oder ein Tackling oder wie auch immer. Aber ja, man hat's auf jeden Fall dann hingekriegt. Vielleicht war es jetzt auch keine Wunde oder so. Oder vielleicht war es jetzt auch nur, was weiß ich. Aber ja,
es war aber auch sehr kurios, dass sie oft an der Seitenlinie stand.
Ja, es ging auch, für Bayern ging auch sehr viel über die Flügel, sowohl über den rechten als auch den linken. Gerade auch das viel über unsere rechte Seite ging, war auch zu sehen, dass wir, glaube ich, nach 30 Minuten, ja, oder 35, dann auch schon zwei gelbe Karten auf der Seite hatten. Also Anna Markgraf und Karabat hatten beide schon gelb geholt. Aber auch über links ging immer sehr viel. Durchs Zentrum ging dafür erstaunlich wenig. Ist natürlich jetzt die Frage, hat Bayern schlecht durchs Zentrum gespielt oder gar nicht durchs Zentrum gespielt? War ihr Plan, über außen zu kommen und die haben das Zentrum komplett vernachlässigt oder haben wir es so gut dicht gemacht? Ich würde wahrscheinlich sagen, so eine Mischung aus beidem. Aber gerade eine Hirata, die auch viel gefaltet hat, Günnewig natürlich und unsere Innenverteidigung durch Weiß und Schulle, die haben ja wirklich sehr gutes Spiel gemacht. Schulle ja auch in der Elf des Tages gewesen.
Ich würde da allgemein gerne wissen, wie so ein Scouting oder so eine Videoanalyse bei uns da aussieht, ob man sagt, ja, warte mal, können wir über die Außen spielen? Nee, über rechts, also über unsere rechte Seite, nee, warte mal, unsere linke Seite, da steht Pollack, da kommen wir nicht durch, auf der rechten Seite, ja, da spielt Karabatman, ja, innen. Da haben wir erstmal eine super Innenverteidigung. Davor haben wir Günnewig und Hirata. Ja, da kommen wir auch nicht durch. Ja, da würde mich echt mal interessieren, wie so der Matchplan aussieht. Ob man dann sagt, ja komm, probiert's einfach, irgendwo wird schon mal eine Lücke sein. Jetzt als Bayern Analyse. Dass man da einfach auf die individuelle Klasse vertraut. Oder ob das jetzt wirklich die Ansage war, so, er spielt da über außen, weil. Also so stark wie Bartmann gerade gegen in den letzten Spielen war, kann das eigentlich nicht sein, dass wir das als Schwäche identifiziert haben. Von daher, also würde mich echt mal interessieren. Aber gut, ich meine, wie auch immer der Plan war, es hielt ja dicht. Und ich meine, die einzigen gefährlichen Szenen in der ersten Halbzeit, die ich so im Hinterkopf hatte, waren halt ein paar Standards.
Oder war das Standard? Ja, genau. Also ich glaube, der ein oder andere Pass ging auch durch die Abwehr mal durch. Diese eine Szene,
das kannst du nicht verhindern, aber.
Nein, will ich auch gar nicht sagen. Aber das war halt, wo Sieger dann auch mit dem Knie einmal abgewehrt hat, dann aus sehr spitzen Winkel. Aber sag mal, so eine richtig, richtig zwingende Chance, hast du recht, gab es in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht. Ja, ich fand es aber dann auch. Habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ach so, nee, jetzt weiß ich wieder. Als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, oh, Bayern, die haben jetzt ja gerade auch Champions League gespielt und auch sehr nervenaufreibendes Champions League-Spiel gegen Benfica Lissabon, wenn ich das, war Lissabon, oder? Benfica?
Ja, das war Benfica, genau.
Genau. Und da haben sie ja 3-2 gewonnen nach 2-0 Rückstand und in der 98. Minute noch den Siegtreffer gemacht und auch vergebener Elfmeter des Gegners.
Glaube ich, ein Elfmeter, genau.
Also ja, genau. Schluss,
sagen wir mal Elfmeter. Ja, genau, doch, das war schon... Das war so eine Mischung aus, das pusht Bayern wahrscheinlich total und aus, ich glaube, Bayern ist vielleicht nicht so stark dieses Jahr. Gut, ich meine, man muss jetzt sagen, ich habe drei Spiele von Bayern gesehen diese Saison. Die waren alle drei nicht überragend. Gut, das ist natürlich auch den Gegnern geschuldet. Das war das Eröffnungsspiel gegen Frankfurt, das 0-0. Dann ja. Die Niederlage gegen Wolfsburg und halt das Spiel gegen Benfica, wo was halt lief. Und ich dachte, ja, wir spielen jetzt mal gegen. Kannst du mal angucken, wie die so drauf sind. Sehr und gut, überragend war das wirklich nicht. Also ich meine, klar, die haben gegen Benfica das Spiel gedreht. Das ist natürlich auch eine Frage von Qualität. Und die Tore, die gerade die Georgia Stanway gemacht hat, was natürlich auch erstmal als Transfer natürlich eine Ansage ist, dass du eine Spielerin aus Manchester holst, also von Manchester City. Okay. Ist natürlich auch erstmal ein Statement, glaube ich, auch wenn Manchester City vielleicht nicht der Frauenverein ist wie jetzt die Männer, also der Referenzverein, sage ich jetzt einfach mal in der Premier League. Aber trotzdem ist das natürlich erstmal ein Statement, dass du einen Spieler aus der, ich sag's jetzt aber mal, finanzstärksten Frauenliga holst, würde ich jetzt mich mal festlegen.
Ja, du kannst euch Fußballliga sagen, ich glaube, das trifft sowohl auf Männer und Frauen zu und weiß ich nicht, was noch.
Das ist richtig. Aber gut, auf jeden Fall, wenn du da eine Spielerin herholst, dann weißt du, die hat Qualität, also als Gegner. Und ich meine, wie gesagt, das hat sie in Benfica auch gezeigt, aber ansonsten war da doch auch schon einiges uninspiriert dabei, so im Spielaufbau. Ja. Und das hat sich dann auch, ja, ich sag mal, weitergetragen, ist jetzt schwierig, weil sie halt natürlich sehr dominant waren, aber
ja, ich weiß ja, nicht. Ich würde schon sagen, ja, weil ich meine, wenn du aus deiner Dominanz einfach nichts zustande kriegst, dann ist das uninspiriert, würde ich schon sagen. Ich meine, klar, ist natürlich fies halt, wenn der Gegner sich nur hinten reinstellt und du dann, ist eigentlich so. Also wenn der Gegner sich hinten reinstellt oder du den Gegner hinten reindrängst, aber du musst trotzdem Lösungen finden, wenn du halt irgendwie zumindest die Nummer 2 in der Liga sein möchtest. Ja. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, als ich die Ausstellung gesehen habe, habe ich gedacht, Bayern schont Kräfte gegen uns. Und da sagtest du, nö, eigentlich nicht so, weil ich kannte von diesen Namen wirklich nur einen. Also hier Linda Dahlmann kannte ich. Und ja, Stanway auch schon mal gehört, wahrscheinlich durch die Europameisterschaft. Aber ehrlich gesagt, konnte ich jetzt auch nicht zuordnen, ob es jetzt eine gute ist oder nicht. Aber ja gut, ich meine Engländerin und jetzt Manchester City ist ja dann auf jeden Fall auch eine gute gewesen und auch eine mit guten Distanzschüssen und so. Aber ich habe dann so geguckt und habe keine Ahnung.
Ist vielleicht richtig, aber ich glaube, das war nicht, das war eher
Verletzung. Ja, nicht Schonung, sondern Verletzung, genau. Das hatten wir auch besprochen, das wusste ich dann auch nicht. Ich hatte nur gehört, dass das Gwin halt verletzt ist mit dem Kreuzbandriss und ich hatte dann gedacht, Lina Magul, die kannte ich dann halt auch noch. also da merkt man doch, was Frauenfußball angeht, da bin ich dann doch nicht ganz so bewandert, was dann die Gegnerinnen angeht und Spielerinnen. Aber gut, ist bei den Männern ehrlich gesagt auch so. nicht, also zumindest nicht immer. Und deswegen dann dachte ich, die kennst du und dann so viele Namen, die du noch nie gehört hast, aber viele von denen haben dann doch auch so Maler Groß ist wahrscheinlich auch logischerweise Stammspielerin oder Stammtorhüterin und trotzdem auch noch nie gehört, muss ich leider sagen. Aber ja. Zum Thema England nochmal, wo du jetzt sagtest, finanzstark und so, ich glaube, es gibt auch Manchester United, hast du noch kurz reingeworfen, irgendeine Spielerin von United ist, glaube ich, auch in die Bundesliga gewechselt und das hat für sehr großen Ärger auf der Insel wohl geführt, weil er sagt, oh Gott, ey, so ein großes Teil geht hier weg und nach Deutschland. Da hat man vielleicht so Jude Bellingham-Vibes oder Musiala-Vibes, wo man sagt, oh Gottes Willen, du kannst doch die Leute nicht alle gehen lassen, die Guten. Und dann auch nach Deutschland. ja.
Ja, die Farmers League, die Bundesliga zumindest bei den Männern immer wieder genannt wird.
Ja, genau.
Das ist ja paradox, dass wir vielleicht die meisten Teams in der Champions League K.O.-Runde haben könnten. Aber egal, gut.
Ja. Gut, bleiben wir beim Spiel wieder, ja.
Bleiben wir beim Spiel und bei den Mädels halt.
Ja, ich war für die erste Halbzeit, also ich habe mir was aufgeschrieben, halt erste Chance aufs Tor erst in der 30. Minute, sonst nur einige Halbchancen und damit meine ich halt nur Bayern und von uns kam halt nichts.
Wir hatten quasi eine Minute vor dem 1-0 oder kurz vor dem 1-0 Die erste, muss man ja auch einfach sagen, die erste Tor. Ja, die erste Torannäherung ist falsch, aber die erste Chance.
Ja. Ja, ist aber auch alles irgendwie verständlich hier. Ja,
man hat schon gemerkt, ich meine, wir haben zwar mit der gleichen Formation und mit der gleichen Aufstellung gespielt, aber trotzdem haben wir natürlich defensiver gestanden. Also
ja.
Ja, wir haben weniger hochgepresst und wir haben einfach, ja, ich sag jetzt mal, komplett in der eigenen Hälfte mehr oder weniger gestanden und haben halt unser Revier verteidigt.
Und ja, genau. Ich würde sagen, ab der 58. Minute, da können wir eigentlich einsteigen, da ging es, oder ich glaube, Bayern hat ein paar Minuten vorher gewechselt, aber da hatten wir den ersten Wechsel. Da haben wir Markgraf rausgenommen und haben Moraitu gebracht, Athanasia Moraitu. Und das hat unserem Spiel auch gut getan. Also wir haben wirklich auch eine Lydia Andrade, also wirklich was über Außen, unsere Außen, etwas offensiveren Außen. Also Julia Pollack und Kara Bartmann haben ja auch ein gutes Spiel gemacht bei Anna Markgraf. Und Lydia Andrade, die waren halt komplett abgemeldet. Und ist ja auch logisch irgendwie, wenn du halt offensiv keine Akzente setzen kannst. Lydia Andrade hat es ab und zu mal ein bisschen probiert, aber dann war entweder der Ball viel zu weit sozusagen oder es war halt ja vier Spielerinnen um sie rum, dass sie dann halt nichts kreieren konnte. Aber Markgraf war komplett abgemeldet eigentlich.
Ja, Markgraf hatte einmal einen Ball, wo sie nach außen geht, wo sie ich sag mal, sehr, sehr. Ja, unfair ist jetzt, aber wo sie sehr, sehr gezogen wird im Spielaufbau oder an der, ja, an der Strafung, so war es, glaube ich, noch nicht ganz, aber im Halbfeld, sagen wir mal, wo man einfach sagt, komm, Bayern werden wir nicht ausspielen, zieh da das Foul, dass wir zumindest einen Ball reinbringen können, wo ich dachte, ah, wenn sie da fällt, das war so ein starkes Ziehen, wenn sie da wirklich das Foul zieht, dann haben wir zumindest vielleicht mal eine Chance, wie man sie halt gegen Bayern eher kriegt als aus dem Spieler raus. Ich meine, ist ja immer blöd, wenn man jetzt sagt, ja, sei da in Anführungszeichen unfair und fall einfach. Aber
ja, ich weiß nicht. Es ist ja eigentlich
die bessere Wahl gewesen, wahrscheinlich. Aber
ich komme nochmal kurz auf Saarbrücken zurück. Das ist ja diese eine Szene, die auch zumindest bei Magenta durch Markus Söhner eigentlich sehr, sehr gut erklärt wurde. Ist ja dann so, du wirst halt gefoult und wirst halt dafür, ja, also du wirst gefoult und kriegst dann den Vorteil nicht, weil dein Spieler weitermacht sozusagen. Das ist ja dann auch, wirst dann auch bestraft. Das war ja dann, Vogt wird klar gehalten, Poirier läuft dann in vier Spieler rein, der Vorteil wird nicht abgepfiffen, weil er weitergespielt hat und es gibt dann auch gelbe Karte und so und das ist halt so, ja, ist das dann unfair, wenn man da weiterspielt oder wenn man dann einfach stehen bleibt und wenn sie dann gezogen wird und dann fällt, ja.
Ja, jetzt eigentlich ist es nicht unfair, weil ich meine, du wirst ja daran gehindert, da, ich sag mal, sie wird ja nicht ziehen, wenn sie jetzt an den Ball kommen würde, sondern sie zieht ja, weil sie dich daran hindern will, dass sie vorbeizieht oder dass sie den Zweikampf gewinnen könnte. Von daher ziehen,
damit sie nicht vorbeizieht, ist auch gut.
Ja, von daher würde ich schon sagen, es wäre auf jeden Fall richtig gewesen da in dem Sinne. Aber ich will dir das nicht als Vorwurf machen, weil eigentlich finde ich es gut, wenn man weiterspielt. Und ich sag mal, gegen 99% der anderen Mannschaften klingt jetzt falsch bei nur 12 Teams, aber gegen 10 von 12 Mannschaften ist es wahrscheinlich auch das Richtige, wenn du in den Zweikampf gehst als Anna Markgraf und ich sag mal, eine gute Chance hast, den auch zu gewinnen und dann vielleicht wirklich einen Vorteil dadurch oder eine größere Chance dadurch zu haben. Deswegen, also klar, gegen Bayern ist jetzt ein Sonderfall oder gegen Wolfsburg, aber eigentlich finde ich es richtig, dass sie weitergeht, aber in dem Fall wäre es vielleicht schlauer gewesen, da das einfach das V zu ziehen. Aber
weil könnte auch bei der Schiedsrichterin etwas schwieriger sein, weil ich glaube, die war doch, ich sag mal, was Fouls von Bayern angeht, etwas kritischer oder etwas weniger nachgiebig als umgekehrt, als Fouls, die wir begangen haben.
Da, ja, die Linie war nicht einheitlich, muss man leider sagen. Gut, ich meine, Bayern hatte natürlich öfter mal die, oder ich sag mal so, wir waren.
Naja, klar. Wir waren mehr das faulende Team, logischerweise, weil die ja mehr Ball hatten, ist klar. Ja, logisch. Ja.
Richtig, richtig. Aber trotzdem muss man dann immer auch mal sagen, man hat das Öfteren auch mal gesagt, Alter, das muss sie dann doch auch pfeifen, wo wir dann halt dann im Ball waren und ob wir jetzt dadurch einen Konter einleiten wollten oder nicht oder nur in Anführungszeichen Zeit gewinnen oder nur den Ball erstmal ein bisschen Luft holen wollten, ist ja dann zweitrangig. Aber trotzdem war das ein Zweikampf, der auf der anderen Seite des Öfteren mal abgepfiffen wurde. Also da jetzt ohne jetzt eine spezielle Szene im Kopf zu haben, hat man das des Öfteren auch schon mal gedacht und ja, Wäre halt schön gewesen, wenn wir da auch nochmal ein bisschen Luft hätten holen können oder da nochmal vielleicht einen Ball aus dem Halbfeld einfach mal nach vorne bringen, wo, ja, wo dann vielleicht mal was Glückliches draus entstehen könnte, aber gut.
Ja, aber diese 4 Wechsel im Spiel haben dem Spiel wirklich sehr, sehr gut getan. Es kam mehr Offensive ins Spiel, also nicht nur von Bayern, sondern tatsächlich auch von uns. Also wie ich ja vorhin schon sagte, unsere Außen waren sehr, sehr abgemeldet und eine Moraitu ist eher eine zentralere Spielerin. Und die hat auch so die Halbräume mehr beackert und hat dadurch eigentlich sozusagen, also die erste gute Chance von Meppen rausgespielt, die dann halt noch nicht im Tor untergegangen ist. Also die Chance von Lisa Joosen, da hat sie auf jeden Fall vorbereitet über links. Eine sehr, sehr scharfe Flanke kam rein. Und Joosen konnte ihn dann nicht aufs Tor bringen, leider. Es war so eine ähnliche Situation. Ich musste irgendwie an das 1-0 von ihr gegen Turbine Potsdam denken, weil das war eine ähnlich scharfe Hereingabe, nur die war etwas schärfer natürlich und etwas höher und ja. Aber der Winkel war ähnlich spitz, aber wie gesagt, kein Vorwurf an sie, den hätte, glaube ich, niemand ins Tor untergebracht. Aber die Flanke an sich war schon richtig, richtig stark. Und da hat man gemerkt, jo, es ist hier ganz anderer Pfeffer im Spiel drin. Bayern hatte davor natürlich auch noch eine Riesenchance, wo Lea Schüller es nicht geschafft hat, aus 3 Metern den Ball ins Tor, sondern nur übers Tor zu köpfen. Sofort Mario Gomez-Vibes gehabt. Aber ja, das war dann so die Riesenchance.
Wo man da auch sagen muss, das war im ersten Moment, hätte ich gedacht, ja, die Flanke war ein bisschen unsauber, aber nö, eigentlich war ihr Kopfballspiel einfach ein bisschen zu unsauber in dem Sinne, dass sie es nicht geschafft hat, ich sag mal, den richtigen Absprung so zu schaffen, dass sie direkt hinter den Ball kommt, sondern halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, zu früh, glaube ich, springt, dass sie
Ja, ich
quasi
glaube,
schon wieder im Sinkflug ist, als der Ball auf ihrem Kopf landet.
ja.
Und sie da Gott sei Dank den Ball dann halt übers Tor setzt.
Ja, witzig, was wir eigentlich bei dem, fällt mir jetzt gerade so auf, was wir bei den Männern halt kritisiert haben oder angemerkt haben, dass wenn man da wechselt, dass das quasi eigentlich nur positionsgetreu ist oder halt Spielertyp für Spielertyp. Hat man ja hier wirklich anders gehandelt. Man hat neue Impulse reingebracht durch Moraitu, wirklich starkes Spiel übers Zentrum und hat halt eine Position rausgenommen, die halt in dem Spiel nicht funktioniert hat. Genauso müssen ja Wechsel auch funktionieren und das war wirklich gut. Ja, was nicht so gut war dann das 1-0, das Gegentor. Dahlmann lässt 2 Spielerinnen aussteigen, will dann Elfmeter. Schinden habe ich mir aufgeschrieben, ist vielleicht ein bisschen hart die Formulierung, aber sie fällt halt schon sehr, sehr leicht über, ich glaube, Lissys Fuß oder vor
Ja,
Lissys
also
Fuß, sie ist ja ein bisschen abgehoben.
finden ist das richtige Wort, würde ich sagen. Das war nie
Ist
und
das
nimmer ein
Regelwort, okay,
Elfmeter,
ja.
finde ich.
Nee,
Also ich
genau,
bin,
und
das
sie
war
ist
nie und nimmer
gefallen.
einer. Sie wollte, sie hat gesehen, dass der Fuß von Lissy vielleicht, ich sag mal, so steht, dass man da vielleicht so aussehen lassen kann, als stolpert man da drüber. Aber das war nie und nimmer ein Kontakt und nie und nimmer oder noch
Nee.
weniger ein Foul. Aber was sie dadurch leider geschafft hat, war
Unsortiert
die,
hat, ja.
ja genau, die unsortiert da reinzubringen, die sonst über 70 Minuten unsere Verteidigung ausgezeichnet hat. Ja, dadurch waren
Auch
wir
nicht, aber auch nicht voll,
einmal.
ist nicht so, dass jetzt alle irgendwie zum Schiedsrichter geguckt haben und geguckt haben, oh, hoffentlich pfeift's nicht, sondern es war wirklich, aber man konnte es irgendwie spüren, es ist so ein ganz kurzer
Ja,
Moment, wo man dachte,
richtig.
keiner bewegt sich so richtig, so zumindest
Richtig.
gedanklich, fehlt etwas, komplett unsortiert und dann
Ja.
alle greifen wieder an und dann unglücklich, Bühl schießt den Ball durch die Beine von Bartmann ins Tor und Laura Sieger kommt dann nicht mehr ran und ja, ärgerlich und
Ja.
da
Muss
habe
man
ich
aber
noch
auch
gar nicht.
sagen, das Tor war stark gemacht. Also es war
Ja,
genau
absolut.
da muss der Ball halt hin. Also die kurze Ecke aus ihrer Sicht ist halt frei, ist halt von Bartmann in dem Sinne gedeckt, aber den Schuss nicht blocken kann leider. Ja, für Sieger absolut nichts zu machen. Der Ball geht halt ja, wie gesagt, ins kurze Eck, wo sie halt nicht stehen kann, weil Dahlmann halt oder sie steht halt im kurzen Eck von Dahlmann, sagen wir mal. Und durch ihre Einlage geht der Ball halt ins andere Eck. Und ja, da kann sie halt nicht hin oder nicht stehen.
Ja.
Und dadurch ist die Ecke halt frei. Und weil er halt unglücklich durch Bartmann hindurch geht quasi, sind sie halt chancenlos. Und ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Ich meine, man
Ich
hat
habe
im
da, ich
ersten
habe da,
Moment. Ja,
ja.
sagst du?
Ja, ich wollte sagen, ich habe da im ersten, na, kurz nach dem Tor gesagt, ganz so viel geändert hat sich ja für uns nicht, wir müssen ja eigentlich nur noch ein Tor machen. Und das, als ich das ausgesprochen habe, habe ich dann irgendwie auch gesagt, eigentlich hat sich alles geändert.
Ja, genau. Eigentlich hat man gesagt, ja, wenn wir kein Tor kriegen, ist gut. Jetzt mussten wir auf einmal ein Tor machen und puh. Okay, aber in dem Sinne, was du da wahrscheinlich meintest, ist, also was glaube ich auch das Ziel war, wegen dem Tor stellt man jetzt nicht alles um,
Richtig, ja,
sondern man
eigentlich meine
sagt,
ich das.
wir spielen weiterhin erstmal das auf dicht halten und hoffen dann, dass so wie die Aktionen von Nasi und auf Lisa, dass da halt mal so ein Ball halt mal durchrutscht, was ja auch das eine Mal gezeigt hat, was im Bereich des Möglichen war oder wie
Ja,
später
ja,
noch
ja.
zeigen sollte, dass es halt auch nicht so ein Ball, der durchrutscht ist, sondern einfach ein wunderschöner Abschluss. Aber genau, vorher waren wir leider noch mal bei einer Flanke
Ja, die
zu
Flanken waren wirklich
unglücklich.
stark, muss man wirklich sagen. Auch durch diese Wechsel, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, ob von den drei, die da reingekommen sind, ob von denen jetzt jeder die oder einer von denen jetzt die Flanken immer geschlagen hat, aber die wurden deutlich besser. Vorher haben wir noch kurz gewechselt. Steenwijk, Jenske Steenwijk kam noch rein für Lydia Andrade in der 74. Minute und eine Minute später hat Lea Schüller dann eine Flanke eingenickt, die etwas schwieriger war als das Ding, was sie drüber gesetzt hat. Aber eigentlich genauso viel Platz im Zentrum gehabt wie davor und auch auf Außen war sehr, sehr viel Platz. Also da hat Bayern uns einfach ja kalt ausgespielt. Ja, das ist halt so das Ding. Das ist so, was man erwartet von einem FC Bayern oder ja auch
Aber das war halt auch noch, glaube ich, aus der dieser leichten Unsortiertheit, dass man gerade diesen Nackenschlag gekriegt hat,
das kann
dass
sehr
man
gut
sagt,
sein,
man
ja.
Mist, jetzt ich meine, sag mal, das Ziel gegen Bayern die Null zu halten, das Primärziel haben wir jetzt ja, ich sag
Kackt.
mal verkackt, ja.
Bisschen
ein
hart
hartes Urteil ist, wenn
ausgedrückt, aber.
man in der 70. Minute ein Gegentor kriegt. Aber trotzdem ist natürlich ein 0-0, ich sag mal, das wahrscheinlich oder in 99% der Fälle das bestmögliche Ergebnis gegen einen FC Bayern. Und
Genau.
wenn man da das Gegentor kriegt durch, ich sag mal, so eine ja, in dem Sinne ein bisschen unglückliche Szene mit der Schwalbe,
Ja.
ist natürlich bitter. Und wie gesagt, ich glaube, dass man dann schon natürlich ein bisschen denkt, so, wenn wir etwas holen wollen, müssen wir ein Tor schießen. Und dass dann, ja, der absolute Fokus auf die Defensive vielleicht mal im Moment nicht da war.
Tja.
Aber gut, wie gesagt, das ist weder irgendwie zu kritisieren noch irgendwie verwerflich. Das ist
Es
einfach,
ist einfach menschlich, ja.
ja, man hat halt muss man einfach sagen, gegen eine Mannschaft gespielt, die, auch wenn es die gleiche Spielklasse ist, die einfach eine Liga drüber ist in jeder Hinsicht, sei es finanziell oder was auch immer.
Das ist halt ein Profiverein. Also wir sind es in dem Sinne auch, aber hier nebenan oder nebenbei muss halt noch jede Spielerin arbeiten. Das ist in Bayern halt nicht so und dann ist das halt schwer miteinander zu vergleichen, aber gut. Es ist, wie es ist. Aber es ist ja bei den Männern eigentlich auch so, dass das ist dann halt eher das Geld, was die Unterscheidung macht. Hier dann theoretisch natürlich auch, aber eher halt so die ganzen Trainingsbedingungen und ja, alles so. Ja, aber kommen wir
Genau,
dann
kommen
noch
wir nochmal
zu dem
weiter, genau,
Guten. Sima
zu dem
Matsuti,
Positiven.
genau, hat das schönste Tor des Spiels immerhin gemacht. Sehr, sehr viel Platz auf links. Hat man auch, ja, ist glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch noch sogar von Nasi so ein bisschen eingeleitet worden. Also wirklich, die hat dem Spiel wirklich ihren Stempel so ein bisschen aufgedrückt. Und bin ich auch froh, dass wir dann, wenn wir wechseln, dann ja auch noch Qualität bringen können und halt Spiel ein bisschen anders gestalten können. Und für Maxuti freut es mich auch mega, weil sie ja auch von mir öfter mal Kritik ein bisschen gekriegt hat.
so von wegen, dass ihr so ein bisschen die Bindung zu unserem Spiel noch etwas fehlt. Deswegen ist so ein Tor bestimmt sehr, 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 sehr hilfreich, da jetzt auch ins Spiel reinzufinden. Und sie hat ja das Vertrauen immer gekriegt und hat das jetzt zurückgezahlt mit einem sehr, sehr schönen Tor aus 20, 25 Metern. Gut, bisschen kleiner Torwartfehler, vielleicht auch von Groß, die ja ihrem Namen da nicht gerecht wurde und nicht mehr an den Ball kam. Und ja, aber schönes Ding aus 20 Metern, schön, ja. Ja,
wunderschönes Ding. Also wenn man dann nochmal den Bogen zu der Männermannschaft schickt, das war eine ähnliche Position wie von David Vogt.
Ja, stimmt.
War auch, also von der Qualität her würde ich sagen, ähnlich abgeschlossen. Gut, nur dass Groß vielleicht ein bisschen kleiner als Batz ist. Und deswegen hat es halt Batz gemacht im Tor.
Ja, sehr gut, sehr gut. Und nicht an der Latte, ja. Wir hauen diese Sprüche raus.
Also muss man auch nochmal sagen, eine 1A-Schusstechnik, also den da so in dem Winkel, ich meine, sie hat ja, unterstelle ich jetzt einfach mal, sie hat ja gesehen, dass die Keeperin einen Meter zu weit vom Tor schießt, vom Tor steht.
Ja,
und hat den, sicher, hat ganz den sicher. Perfekt einfach ins lange Eck oder über sie drüber gespielt. Mhm. Und das war absolut gewollt und absolut toll. Und ich will, also wer Magenta hat, ich bin mir sicher, dass wir
auf YouTube kann man das auf den Highlights
aussehen. Oder wer
YouTube hat. Ja, ich wollte sagen, YouTube, ja, ich Top 5 weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig, aber ich würde es auch nicht ausschließen, weil bei den Männern ist es ja auch drin. Aber ich dachte, du meinst jetzt die Highlights, die kann man sich angucken, da ist auf jeden Fall drin.
Ja, in den Highlights.
Aber Top 5 sollte es definitiv oben dabei sein. Ja, denke ich doch auch. Ja, das 3:1 können wir auch nochmal eben sagen, das war die 82. Minute zentral, eigentlich ein sehr, sehr ungefährlicher Ball. Laura Sieger, die eigentlich der Fels in der Brandung ist, hat ihn sich jetzt
durch die Hosenträger. Ja, super hat in dem Spiel, nicht nur in dem Spiel, mhm, sondern in der ganzen Saison.
Ja.
Ja, das
hat gut, dann das einmal daneben gegriffen.
Das Tor muss man ihr natürlich ankreiden, das ist ein klarer Fehler und ein krasser Fehler, aber ich meine, einer, der halt mal vorkommt und was soll man dann am Ende sagen? Besser, dass er beim 3:1 gegen Bayern vorkommt, als beim 0:1 gegen Bremen.
Zum Beispiel, ja, Bremen, das ist ein guter Punkt, ja. Das könnte sein. Das
genau, also gegen Bremen, den Fehler hat sie jetzt weg und gegen Bremen wird sie eine Leistung zeigen, bin ich mir sicher, wie in den ganzen Minuten, bis auf diese eine 82. Minute,
ja. Bin ich auch der Meinung. Also, das kann mal passieren, ist halt ärgerlich, sieht immer blöd aus, wird man dann auch, wenn man das sieht, immer wieder denken, was ist das denn? Aber gut, es passiert halt, ist halt, wie es ist. Jo, kommen wir noch zu den letzten Wechseln. Abu Sabah kam noch rein und Thomas Ehlenburg für Maxuti und Josten noch. Und bei Ehlenburg fand ich das sehr, sehr interessant, dass sie sich als Innenverteidigerin direkt als zweite Stürmerin eingeordnet hat. Also da so noch nie gesehen, muss ich sagen. Eigentlich immer, wie gesagt, klare Innenverteidigerin. Aber gut, Schulle auch als Außenspielerin, die jetzt auch Innenverteidigerin spielt. Weiß ich nicht, ob man das in Zukunft noch häufiger sieht oder ob man das einfach jetzt gesagt hat, scheißegal, die letzten...
Ja, ich glaube, das ging einfach darum, dass wenn du mal einen Ball nach vorne pölst, sag ich jetzt mal, dass sie als zweikampfstarke, gelernte Verteidigerin den Ball halt relativ groß den Ball halt festmachen kann, vielleicht dann ablegen kann auf Abu. Aber gut, das war wahrscheinlich so ein bisschen in der Theorie, kann es vielleicht mal passieren. Ja. Und man probiert es halt mal. Gut, dazu waren ja jetzt auch nur noch 5 Minuten zu spielen.
Ja, aber ich sagen wollte, ja, wahrscheinlich wollte man auch nicht irgendwie Grundordnung noch kurz umstellen oder so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, stimmt, Ehlenburg ist eigentlich auch eine, die immer bei Standards immer sehr gut einnicken kann. Zumindest in der zweiten Liga halt.
Genau, ich glaube, da viel Chancen gehabt. Da ging es dann halt vielleicht nicht nur in den Standards, sondern vielleicht halt auch, wenn da halt ein Ball rausgeschlagen wird, dass sie den vielleicht auch annimmt, mitnimmt und ja. Aber dazu war es halt sowohl vom Spielverlauf her zu spät als auch von der Zeit her, das war halt.
Ja, gut. Am Ende bleibt halt eine sehr gute Leistung vom SV Meppen, eine Niederlage. Sehr gute Leistung,
ein tolles Tor.
Tolles Tor, genau, Tore gegen Bayern, das können wir einfach, das liegt den Meppnern im Blut, oder den Meppnerinnen liegt das im Blut, ganz easy.
Ja, was man ja auch positiv nochmal mitnehmen muss, ich meine, Das passiert ja anderen Mannschaften dann auch. Man hat sich zumindest man hat sich auf jeden Fall auch nicht das Torverhältnis kaputt gemacht, was jetzt auch
Genau.
vielleicht nicht so unwichtig werden könnte im Spielverlauf oder im Saisonverlauf. Ja, am Ende hat man eine sehr gute Leistung gezeigt. Klar, man hat 3 Gegentore gekriegt, von denen 2 mehr oder weniger unvermeidbar waren vielleicht. Weil Bayern halt dann doch so stark ist, dass die Dinger dann halt fallen können. Aber gut, trotzdem hat man, wie gesagt, eine 1A-Leistung gezeigt. Man hat Bayern an den Rand der Verzweiflung gebracht, über 70 Minuten, glaube
Den
ich.
Rand des 0:0.
Ja,
Ja, ich finde, aber
und
was man trotzdem sagen muss, ist immer so, man kann ja trotzdem loben und so, was wir auch gemacht haben, ist ja auch alles gut. Trotzdem habe ich immer so, jetzt, ich gucke jetzt zum Beispiel mal auf die Turbine, die haben ja auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Lob gekriegt, nachdem sie nur 2:0 gegen Wolfsburg verloren haben. Und trotzdem darf man sich jetzt auf sowas nicht ausruhen und sagen, jo, wir haben ja gegen Bayern wirklich lange Zeit sehr, sehr gut mitgehalten. Das heißt es jetzt, das muss man eigentlich abhaken. Man darf das Tor gerne mitnehmen und sich über das Tor freuen und das Selbstvertrauen daraus mitnehmen. Trotzdem muss jetzt gegen Bremen wieder gepunktet werden sozusagen. Und da, also ist jetzt, wir sind jetzt halt in einer sehr luxuriösen Situation, dass wir halt schon 2 Siege geholt haben, was sehr, sehr wichtig ist in dieser kleinen und kurzen Liga. Und gegen Bayern hat, wie gesagt, auch niemand damit gerechnet. Das ist auch alles gut. Jetzt heißt es aber nur, nach einer guten Leistung gegen Bayern muss jetzt eigentlich muss gut angeknüpft werden sozusagen jetzt gegen Bremen und da müssen dann die Punkte geholt werden und dann kann man wirklich sagen, jo, dann war das wirklich ein gutes Spiel. Wenn man sich jetzt nämlich irgendwie, ja, ist halt immer so eine Sache, bei den Männern ist es dann irgendwie so, du gewinnst dann als Frankfurt zum Beispiel 1:0 gegen Bayern und verlierst dann aber das nächste Spiel 5:0 gegen Mainz, so als Beispiel jetzt, um irgendwelche Vereine zu nennen. Nee, aber deswegen, also du hast jetzt eine gute Leistung gebracht, jetzt heißt es aber darauf aufbauen und jetzt nicht sich darauf ausruhen. So wollte ich das, glaube ich, sagen.
ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Allerdings sehe ich da ehrlich gesagt die Gefahr nicht, weil man hat, ich meine, man hat ja schon gezeigt, man hat 1-0 ich sag mal, gegen eine favorisierte Leverkusener Mannschaft geholt und hat sich da auch nicht drauf ausgeruht und hat dann im, ich sag mal, wichtigeren Spiel gegen Potsdam weiter eine super
Ja, hast
Leistung
du
gezeigt.
vollkommen recht.
Und da bin ich mir eigentlich sicher, dass die Mädels das machen werden.
Ja, definitiv.
Ich wollte halt nur noch mal betonen, klar, das war jetzt eine Niederlage, aber keine Niederlage, bei der man jetzt den Kopf in den Sand stecken muss und sagt, Scheiße, wir sind nicht konkurrenzfähig, sondern ganz im Gegenteil, man hat gezeigt, dass man halt gegen eine Spitzenmannschaft, gegen eine Champions League Mannschaft sehr, sehr lange Zeit mithalten kann. Und ich glaube, wenn wir diese Leistung, wenn wir diese sichere stehen und die Offensivbemühungen, die dann ja doch immer mal durchgeblitzt sind, auch gegen Bayern, wie gesagt, wie die Flanke auf Lisa Joosten oder halt das Tor, wenn wir das auch gegen Bremen auf den Platz bringen, dann bin ich mir sicher, dass wir da ein super Spiel wiedersehen werden.
Wann ist dieses Spiel? Kann man das irgendwo sehen? Ich bin gerade ein bisschen unsicher.
Boah, ich bin mir jetzt auch unsicher, aber
Ich
ich
würde sonst
glaube,
einfach
ist
mal
das
sagen, vielleicht geht man einfach mal so am
am
Sonntag Richtung
Sonntag
Hensch
könnte
Arena.
man, richtig, da würde man dann wahrscheinlich schon geleitet werden von
Ja, könnte ich mir auch
hoffentlich
so vorstellen.
Fanmassen, die sich da auch auf den Weg gemacht haben.
Ja, genau. Also
Genau,
nochmal den Aufruf.
wir hatten es letzte Woche schon gesagt und auch am Anfang des Podcasts schon, der SV hat die Mission 1200 ausgerufen.
Lächerlich.
Und das müssen wir, also das muss deutlich übertroffen werden. Also sehr gelacht, wenn wir gegen Bremen und in so einem wichtigen Spiel nicht das deutlich übertreffen.
1912.
1912, das muss das Ziel sein. Genau.
Genau. Gut, Freitag 19 Uhr SV Meppen gegen Wien Wiesbaden, Sonntag 16 Uhr SV Meppen gegen Werder Bremen, SV Werder Bremen. Das könnte doch ein sehr, sehr schönes Fußballwochenende werden. Hoffen wir da auf jeden Fall drauf mit 2 Heimsiegen. Dann sieht die Welt im Emsland auch schon wieder ganz, ganz nett aus. Und ja, würde ich sagen, beenden wir hier den Podcast. Habe jetzt ehrlich gesagt, auch wenn ich so auf die Uhr gucke, auch ich habe jetzt keine Rundschau von den Ergebnissen so der letzten Woche vorbereitet. Ich weiß ehrlich gesagt, das habe ich nicht dran gedacht. Aber der Podcast ist auch schon lang genug geworden und man muss das ja bis Freitag noch hören. Ich hoffe, das kriegen wir hin.
Ja, und ich glaube auch, dass man so einfach Ergebnisse erzählen. Es war zwar ein netter Service, aber ich glaube, am sinnvollsten ist, wenn man da noch ein bisschen was zu beitragen kann. Also ich finde es immer toll, wenn du berichtest, wie du von der U23 oder wenn du da vom Spiel kommst und gesehen hast, wie die sich gut geschlagen haben. Das finde ich immer besonders gut, oder wenn man zumindest einen Spielbericht gesehen hat.
Ja, ja. Wer das sehen möchte, kann uns gerne auf Instagram folgen oder auf Twitter, Facebook, überall, YouTube. Da aber ist alles nicht so aktuell. Also Instagram, Facebook, Twitter gerne folgen und diesen Podcast gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts gerne mit 5 Sternen bewerten und bei Apple Podcast gerne auch mal eine nette Grußnachricht da reinschreiben, wenn ihr das möchtet. Dann lese ich die auch gerne vor bei 5 Sternen. Und wie man immer so schön sagt, hilft das dem Podcast, weil über Bewertungen wird, also je mehr Bewertungen ein Podcast hat auf Apple, desto sichtbarer wird er. Das ist ja, ne, wer hat, dem wird gegeben, wie man immer so schön sagt. Und da ist der Kapitalismus auch bei Apple Podcast sehr, sehr weit fortgeschritten. Auch wenn es dann jetzt dann natürlich kein Geld für uns regnet. Das würde nur regnen, wenn ihr das per PayPal überweisen wollt. Ja, deswegen, das ist alles noch hobbymäßig hier. Ich stecke hier eigentlich Geld rein, sozusagen, oder Tobi und ich. Und von daher könnt ihr da gerne was lassen, aber wenn ihr unentgeltlich helfen wollt, dann sind immer Kommentare, Abos und ja, Bewertung immer das Maß der Dinge sozusagen. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon so. Am Ende nochmal eben schnell die
Werbetrommel gerührt.
Trommel gerührt und Bewertungstrommel. Und ja, dann heißt es jetzt nur, danke fürs Zuhören und ab ins Stadion.
Genau, hat mich gefreut, Lukas. Und
mich auch.
Hat mich auch gefreut, dass die wer auch immer bis hierhin durchgehalten hat. Ja. Und ja, man sieht sich Freitag und Sonntag.
Ja, das hoffe ich doch. Jo, dann bis dann. Ciao.
Ciao.